Du hast dir mal eine Folge rausgesucht, mein lieber Scholli, da ist einiges los.
Ja, ich habe ein bisschen Angst, ehrlicherweise.
Wie sollen wir das alles hinkriegen, ist einfach gerade die Frage.
Ja.
Ja, es ist ja unfassbar viel. Wir haben den Dschungelcamp-Cast, wir haben den Sommerhaus-Cast, wir haben Ausraster und Skandale beim Kampf der Reality-Stars. Und mittendrin ist auch noch Astro-TV-Pleite.
Okay, interessant. Das wusste ich jetzt nicht, aber das ist natürlich die wichtigste News von allen.
TV for everyone, we really love TV. Primetime, daytime series, even reality. It's TV for everyone, TV for everyone.
Ja, und damit herzlich willkommen bei Fernsehen für alle, Folge 247. Schön, dass ihr wieder da seid, schön, dass ihr eingeschaltet habt, wann auch immer ihr diesen Podcast hört. Ja, und heute ist der Teufel los. Heute ist hier Finale Furioso. Der Teufel. Ja, also Finale Furioso, vor allem wegen dem Gast. Sie ist das Teufelchen von Fernsehen für alle. Hier ist Jule.
Ja. Hallo.
Also wir haben ja schon gedacht, ne, Kampf der Reality-Star-Skandal. Ich bin als da holt mich hier raus, Showdown der Dschungel-Legenden, Cast announced. Und dann kommt eine halbe Stunde, bevor wir aufnehmen, tatsächlich auch noch der Sommerhaus-Cast.
Ja, das ist wie eine Bombe, die da gezündet worden ist, weil irgendwie habe ich damit jetzt auch nicht mehr gerechnet, weil es ja in den letzten Tagen immer so ein paar Gerüchte gab, wo man nicht genau wusste, okay, stimmt das jetzt oder nicht. Und dann war ich so auf Instagram und dann ist mir das Real ins Gesicht gesprungen. Und ich war dann erstmal so ein bisschen überrascht auf jeden Fall, weil ich auch teilweise mit anderen Leuten gerechnet hatte.
Jetzt baust du eigentlich die Brücke zum Sommerhaus. Weil ich hätte jetzt gefragt, was machen wir zuerst? Das ist jetzt fast schon eine Frage, die wirklich auch richtungsweisend ist für die nächsten Jahre. Weil wir haben immer das Glück ja, dass Dschungelcamp und Sommerhaus sich so sehr abwechseln und sich eigentlich gar nicht in die Quere kommen, also vom Ausstrahlungszeitpunkt. Und jetzt haben wir natürlich zwei Sommerformate, weil das Dschungelcamp ja jetzt auch im Sommer kommt. Und das Sommerhaus natürlich auch. Und jetzt haben wir den Cast in derselben Sendung, müssen wir den jetzt besprechen. Und das heißt, was wir jetzt auch immer als erstes packen, ist natürlich das Format, was aus unserer Sicht jetzt mal ein bisschen krasser ist.
Ja, ich habe mir gerade überlegt. Also, nein, es gibt einen Unterschied. Also, ich freue mich mehr aufs Sommerhaus, aber ich finde den Cast bei der Dschungelshow oder wie auch immer, finde ich halt interessanter. Deswegen ist natürlich die Frage, was jetzt wichtiger ist.
Also ich sehe es anders. Okay. Ich finde den Sommerhaus-Cast, glaube ich, interessanter als den Dschungel-Cast. Okay. Und finde auch, dass es natürlich jetzt nicht ein Vergleich ist Dschungelcamp versus Sommerhaus, sondern Dschungelcamp-Spezial-Sommerstaffel versus Sommerhaus. Und deswegen wäre ich jetzt theoretisch fast dabei, erstes Sommerhaus zu machen.
Okay, wenn du das machen kannst. Ja, okay, wenn dir das wichtiger ist. Nein, also so schlimm ist es auch nicht.
Wenn das jetzt wirklich der Dschungelcamp-Cast wäre, dann würde ich, glaube ich, noch, also Stand jetzt, noch andersrum entscheiden, weil ja damit einhergeht ja auch ein Patenprogramm und so weiter. Aber da können wir gleich auch nochmal drüber diskutieren. Aber ich glaube, jetzt aktuell, wenn ich diese beiden Formate miteinander vergleiche, dann wäre für mich das Sommerhaus noch eine Spur vorne. Aber schreibt mal gerne in die Kommis, schreibt's mir. Was würdet ihr machen? Sommerhaus oder Ich bin ein Star Showdown der Dschungellegenden? Was ist für euch die krassere Show? Schreibt's in die Kommis. So, wir gehen jetzt zum Sommerhaus der Stars. Du hast eh schon perfekt übergeleitet auf das Real, das sogenannte Real. Mhm. Kennt man? Ich mache den alten Guido Kanz-Gag nochmal. Nee, weil er hat doch mal gesagt, weil da war doch hier so Karnevalsübertragung. Übrigens ein sensationeller Instagram und auch Twitter und auch Threads-Kanal. TV ohne Kontext. Einfach mal suchen. Die posten immer so jeden Tag einen random Clip aus dem Fernsehen. Ich würde gerne mit diesem Menschen, wer auch immer dahinter steckt, gerne kooperieren. Ich würde die gerne mal hier haben und das ich auch gerne. Also ich habe das Gefühl, da haben wir einiges auszutauschen. Aber da kam mal eben Karnevalsübertragung. Guido Kanz steht neben seiner Karnevalsexpertin und sie sagt halt, und übrigens, liebe Zuschauer, da kann man sich das schon mal vormerken. Morgen kommt nämlich ein wunderschönes, sehr, sehr lustiges Reel bei uns bei Instagram. Und dann hat Guido Kanz gesagt, ja, Reel muss man für die Älteren kurz erklären. kennt man aus Köln, Köln Reel, ne? Und dann ist er weitergegangen, die Moderation.
1A, würde ich sagen.
Ja. Okay, Sommerhaus der Stars. Da gab es auch ein schönes Reel.
Ja.
Der Cast ist announced worden und ich würde sagen, ich lese ihn einmal vor. Wir greifen uns einmal wie die Nationalmannschaft quasi ans Herz und lassen das quasi wie die Nationalhymne auf uns wirken und dann sprechen wir drüber. Okay, also wir hören alle kurz mal andächtig zu, während ich die vorlese und dann sprechen wir im Einzelnen darüber. Also Tessa Bergmeier und ihr Jakob, Gloria Glumatsch und ihr Michael. Ist wieder immer so, dass die unprominenten Partner keinen Nachnamen bekommen. Genau, ja, das außer so Einzelne, da ist dann so eine Halbprominenz da, wie zum Beispiel bei Theresia Fischer und Stefan Kleiser, Sarah Kern und Tobias Pankow, glaube ich. Ich habe das Problem, ich nutze seit ein paar Monaten, sorry für die ganze konzentrierte Stimmung, die ich jetzt gerade immer durchbreche durch meine Einwürfe, aber ich nutze seit ein paar Wochen oder Monaten Pages als Dokument hier und die haben und ich habe noch nicht die automatische Korrektur ausgestellt und manchmal habe ich das Problem bei Nachnamen, dass es korrigiert, deswegen weiß ich nicht, ob er Planko oder Kranko heißt. Okay. Das wurde auf jeden Fall korrigiert zu, ich weiß nicht, vielleicht heißt er auch Panko, Tobias Panko. So, dann Raul Richter und Vanessa Schmidt, Emma Fernlund und Umut Tekin, Alessia Herren und Chan und Raffi Rachek und Sam Dillon. Bei Raffi Rachel war zum Beispiel auch Raffi Rachel wird hier, oder Raffi Rachel wird hier geschrieben. So, aber das sind die Namen. Das sind die acht Paare, ja.
Ich habe mich über ein paar Namen sehr gefreut. Und bei anderen war ich eher so, nee, brauche ich jetzt nicht. Also sehr durchmixt meine Meinung gerade noch. Aber es kommt ja am Ende, wie die dann so am Ende miteinander zusammenspielen. Aber jetzt gerade war ich so ein paar cool, ein paar so, nee.
Erstmal ganz ehrlich, ich finde diesen Cast auf dem Papier interessanter als den vom letzten Jahr. Also wenn ich da mein Gefühl vergleiche, dann ist das hier irgendwie cooler und irgendwie, klar, so ein paar erwartbare Namen, aber ich glaube, in der Kombination, wer da aufeinander trifft, kann ich mir das irgendwie sehr, sehr gut vorstellen. Also du hast eben jetzt hier auch nicht die Valentina dabei, wo du von Beginn an eigentlich gar keinen Bock hast. So.
Ja.
Du hast nicht... Ja, die Alex-Geschichte, okay, die war eigentlich ganz interessant von Beginn an, aber ne, im letzten Cast waren dann trotzdem so ein paar dabei, wo man gesagt hat, nee, muss ich jetzt nicht unbedingt sehen. Selbst so Maurice und Ricarda, ne, haben wir eigentlich auch jetzt, also wenn man den ersten Eindruck damals vom Cast ausgeht, haben wir nicht gedacht, dass das irgendwie interessant wird. Da habe ich weniger Leute dabei, weil so ein paar Leute einfach neue PartnerInnen haben, die ich jetzt gar nicht so richtig mitbekommen habe, die alleine für sich vielleicht irgendwie bei mir so triggern würden, okay, haben wir vielleicht gerade erst gesehen, ist jetzt eher langweilig, aber in der Kombination neuer Partner, neue Partnerin, Leute sind wieder zusammen, Leute treffen wieder aufeinander, finde ich das eigentlich ganz spannend, so im Großen und Ganzen.
Ja, mich fuckt halt nur sehr ab, dass Gloria dabei ist, weil ich kann Gloria gar nicht ausstehen. Also an sich finde ich es ganz cool, dass man ihren Partner halt nicht kennt, aber so an sich will ich das nicht, dass ich will diese Frau nicht mehr sehen. Es tut mir so leid. Jedes Format fand ich sie immer so unfassbar anstrengend und sie hat die Stimmung immer so extrem nach unten für mich gesenkt und das war für mich so das erste Ding, wo ich so, oh nee, also ich hoffe, die fliegt schnell raus. Und halt Emma und Umo, die Story finde ich jetzt auch nicht so spannend irgendwie. Die könnten, glaube ich, ganz interessant sein, so gerade mit den anderen Paaren, so weil die ja auch das einzige Temptation Island Paar sind. Ich habe halt Angst, dass es wieder dann so richtig komische toxische Beziehungsmuster da auffallen werden, was ich mir sehr gut vorstellen kann und darauf habe ich halt echt überhaupt keine Lust.
Puh, du gehst jetzt sehr hartes Gericht, muss ich sagen.
Ja, aber nur bei den Paaren. Also bei den anderen, da bin ich auf jeden Fall offen.
Du nimmst die Format ja jetzt so ein bisschen aus seinem Alleinstellungsmerkmal oder seine Abgefucktheit, indem du sagst, toxische Beziehungen und so, wie die da auch gezeigt werden, die sind, hast du keinen Bock drauf und so eine ja, wirklich schon abgenudelte, ja, Stressmacherin wie Gloria, die ja hier vielleicht zum ersten Mal irgendwie Widerworte bekommt oder so, mit neuem Partner an der Seite, die ist für dich auch nicht spannend. Da nimmst du dem Format natürlich so ein paar
Prozentpunkte weg. Ich mag halt das Format halt gerne, wenn es halt lustig und albern ist. So wie letztes Jahr zum Beispiel in Maurice. Da war das auch nervig mit Ricarda, dass er halt so scheiße zu ihm war, aber der war halt wenigstens richtig witzig. Und wenn die halt so ein bisschen taktieren, aber diese typische Taktik, dass, also dieses typische Bild, was ich vom Sommer aus habe, wenn dann der Frau und die Mann im Spiel sind und der Mann die Frau extrem fertig macht und übelst assi zu ihr ist, ich kann das nicht mehr sehen. Das mag ich einfach nicht. Aber vielleicht unterschätze ich ja Emma und Umut, ne? Also will ich ja nicht sagen, aber ich kann es mir bei denen halt voll gut vorstellen irgendwie.
Also ich sehe da im Großen und Ganzen, was so das Promi-Level und die zwei Promi-Welten angeht, auch mehr Konflikte als letztes Jahr. Da hatten wir den Tim Toupet-Streit von wegen, wenn ihr das ernst meint, dann würde ich mit euch nichts mehr zu tun haben. So dieses Ding, das werden wir auch meiner Meinung nach wieder haben, weil Raul Richter, finde ich, ein guter Name ist und auch Sarah Kern, würde ich sagen, obwohl sie jetzt beim Dschungelcamp nicht so wahnsinnig viel auffällig war, glaube ich, in der Kombination kann das sehr, sehr gut werden. Also jetzt bin ich hier wesentlich euphorischer, dass Selmas Promi-Patenkind vielleicht jetzt nachträglich noch hier richtig auftrumpft. Aber gehen wir mal den Cast nochmal Paar für Paar durch. Weil da sind natürlich, wir haben jetzt so eine Person wie Tessa Bergmeier. Einfach so übergangen natürlich. Tessa Bergmeier und ihr Jakob. Und Tessa ist ja alleine schon eine Person, die total dazu taugt, eine komplette Staffel auf Trab zu halten. Mit ihrer penetranten Art, mit ihrem sehr militanten Veganismus und so weiter. Und einfach, weil sie schon immer wieder unter Beweis gestellt hat, dass sie einfach eine sehr eigenwillige Person ist, so, und die ihren Willen da durchsetzen will. Die kann natürlich super schnell rausfliegen, die kann aber auch, ich meine, sie ist sportlich, ich weiß nicht, wie Jakob so drauf ist, aber der Name alleine schon. Ich wusste nicht, dass sie in einer Beziehung ist. Ich finde es super, dass die dabei ist.
Ja, ich finde es auch geil, weil ich mochte die auch im Dschungel und ich bin halt super gespannt, weil man sie ja immer nur, also nicht so auf eine liebevolle Art und Weise sieht, weil sie immer sehr auf Krawall ist und immer so auf Angriff und halt dann sie mit ihrem Partner zu sehen, wird mich so voll interessieren. Ist der auch so? Ist der auch so ein Veganer? Ist der vielleicht Fleisch? Keine Ahnung, kann der alles sein? Also das finde ich halt irgendwie voll interessant zu sehen, gerade wenn der auch noch gar nichts gemacht hat im Öffentlichen.
Wir haben diese Storylines ja immer gerne, aber es könnte in so eine Richtung Jana Urkraft und ihr Boy gehen, dass sie so ein bisschen auch die EsoterikerInnen im Haus sind und so und mit ihrer Energy so ein bisschen die anderen auch ein bisschen off-thrown, so. Ja. Also, das stelle ich mir schön vor. Also Tessa bin ich Fan, dass sie hier am Start ist. Dann danach Gloria Glumatsch und ihr Michael. Also überhaupt können wir zu allen Paaren noch nicht so viel sagen, die Paare kamen für uns wirklich vor einer halben Stunde raus, deswegen konnte ich da jetzt noch nicht eingehend nachforschen, was dahinter steckt, hinter dieser Beziehung oder wer Michael genau ist, aber hast du da irgendwas mitbekommen, so dass sie da jetzt in der Beziehung ist, weil sie war ja gar auch mal nicht am Flirten mit verschiedenen Leuten aus der Reality-Welt, war da nicht auch hier bei Promi-Büßen was mit Patrick und so?
Nee, hab gar keine Ahnung, krieg von ihr gar nichts mit, deswegen. Ja, also er ist auf jeden Fall der Spannendere für mich in der Beziehung. Vielleicht kann er so ein bisschen scheinen, ich weiß es nicht.
Bin jetzt nicht so, dass ich jetzt sage, gar keinen Bock, weil sie hat ja, finde ich, schon in den vergangenen zwei Formaten, also bei Promi-Büßen und auch bei The 50, versucht, so ein bisschen andere Seiten auch zu zeigen. Mhm. Also gefühlt ist sie so ein bisschen sanfter aufgetreten und hatte ja auch nicht mehr ihren Nico daneben sich, den sie da ständig fertig machen konnte. Deswegen bin ich gespannt, wie sie hier rangeht. Sie kann natürlich hier der mega toxische, normalerweise, was man einer männlichen Rolle zuschreiben würde, jetzt hier beim Sommerhaus mit unserer Erfahrung. Sie kann natürlich jetzt so der Alex irgendwie werden hier drin. Ne? Also so, dass sie da eben ihren Partner so klein hält. Also das Potenzial hat sie, ohne dass wir jetzt eben diese Beziehung genau jetzt vorher einschätzen können, wie das genau da mit der Machtstruktur aussieht. Aber ja, Gloria, wir haben sie oft gesehen, aber in diesem Kontext neuer Partner und dann mit diesen Leuten als ihre Gegenparts, ich finde, das ist das Maximum an Spannung, was man ihr rausholen kann. Und deswegen bin ich jetzt mal einigermaßen noch optimistisch, dass sie auch, und das ist ja mein Ziel, also ich meine, wir mögen sie alle nicht, das ist ja jetzt kein Geheimnis, wir sind alle keine Fans von ihr, aber mein Ziel wäre, dass sie zum ersten Mal, oder was heißt zum ersten Mal, aber zumindest hier so richtig auch mal die Grenzen aufgezeigt bekommt. Und das sehe ich halt schon als Möglichkeit, wenn ich mir die anderen so anschaue. So, ne? Also wenn ich dann später an Raffi und Sam denke zum Beispiel, kann ich mir schon vorstellen, dass da was kommt. Dann die nächste, die wurde schon, das war tatsächlich mein eigentlicher Plan, dass wir so ein bisschen über diese Spekulation von der Bild-Zeitung reden, weil die haben die ja schon bekannt gegeben, Theresia Fischer und Stefan Kleiser. Auch Theresia, muss man sagen, jetzt eben super oft besetzt worden in den letzten Monaten, war auch bei The 50, war auch bei Kampf der Reality Stars gerade erst. es ist ja nicht der ursprüngliche Alte, den sie geheiratet hat. Es ist, glaube ich, aber auch nicht der, der danach kam. Es ist, glaube ich, noch ein neuer, oder nicht?
Ich weiß nicht, sie war doch auch bei dieser Vox-Sendung mit einem Freund. Aber ist das er? Ich weiß es nicht, ich habe keine Ahnung. Ich habe das auch
nicht so verfolgt.
Aber er ist auf jeden Fall älter als sie. Also einiges älter, würde ich mal meinen. So, was ich im Real entnommen habe. Ja. Also, ja, aber wird halt, also ich freue mich da drauf. Also, das wird mega witzig hoffentlich. Und keine Ahnung, also ich glaube, ihn kennt man auch nicht, das finde ich halt auch wieder spannend. Und ich glaube, sie ist auch jemand, der halt auch sehr schnell rausfliegen kann, weil ich glaube, sie ist halt, also sie geht einem doch irgendwann auf den Sack. Aber ich fand sie halt auch bei KDRS richtig witzig. Und deswegen, glaube ich, wird das richtig interessant werden, weil ich kann mir vorstellen, dass vielleicht ihr Freund sich dann eher so mit einer Sarah anfreunden wird, also mit den Älteren vielleicht eher, und sie dann vielleicht dann eher den Draht zu den etwas Jüngeren finden kann, oder keine Ahnung, ich meine, sie ist ja eh so, weiß ich nicht, mit dem sie sich ganz gut
versteht. Ich glaube nicht, dass sie den Draht zu den Jungen findet.
Wahrscheinlich eher dann nicht, es ist irgendwie alles so ein bisschen schwierig, aber ja, das wird hoffentlich gut werden.
Allein schon, ne, Theresia und Tessa in einem Format. Ja. Also allein schon diese Kombination ist ja auch crazy eigentlich, weil es sind zwei Leute, die allständig auf die Nerven gehen. Also wirklich, das sind absolute Nervkanonen, die wirklich eigentlich eine komplette Staffel auch unterhalten können, so in dem Sinne. Ne, das sind so klassische Prüfungsopfer, würde man im Dschungelcamp sagen, die halt wirklich einfach allen auf die Nerven gehen und deswegen super unbeliebt sind. Und davon hast du zwei. So.
Ja.
Also, das ist schon echt eine krasse Kombination auch. Und ja, sie geht Leuten super schnell auf die Nerven. Sie ist aber vor allem, glaube ich, hier in dem Cast so ein bisschen in der Rolle natürlich Claudia Obert und ihr Toyboy da damals, so in der Rolle. Ein Paar, das du quasi zeigen kannst, auch einfach nur für 5 Minuten, wie die miteinander interagieren, weil das schon alleine sehr kurios ist. Und auch, wie sie aussieht. Ne? Man hat immer noch die Beine und so weiter. Und du hast wieder dieselben Aufnahmen, die du schon bei KDRS hattest mit, ne, die langen Beine auf irgendeinem glitschigen Untergrund oder sowas, das ist alleine für sich schon wieder ein Schauwert. So. Also da musst du nicht wahnsinnig viel mehr machen, aber die Kombination an Leuten mit Tessa und ja auch anderen Leuten, also so ein Raul, wenn der da auf sie trifft oder so, das ist ja auch, ne, also was ist das für eine Person? Wer ist, also Theresia, aber super weird einfach. Weirdo. Ich finde super, dass die dabei ist. Ja, die nächste ist Sarah Kern und ihr Tobias Pankow.
Ja, also ich freue mich da drauf. Ich glaube, viele Leute waren so ein bisschen genervt, weil sie halt beim Dschungel so langweilig ist. Aber ich glaube, dass sie mit ihrem Partner halt einiges mehr reißen kann, weil es auch ein komplett anderes Setting auch ist. Und ich hoffe halt, dass sie da auch so ein bisschen sich mit anderen Leuten anlegt. Und sie ist ja so ein bisschen die... Was hat Sarah nochmal gemacht? Also für was ist sie?
Model und Designerin.
Ja. Ja, ne, also genau, Designerin ist sie auch. Und ich glaube, dass sie halt diese typische Allüren halt hat und, glaube ich, sich auch gerne über die anderen stellen will. So, hier, sie ist die bekannte Frau und so. Und dann sind da irgendwelche Leute da wie Gloria oder Emma oder Umut, von denen sie wahrscheinlich dann nicht so viel Respekt haben wird. Ja, Alessia sowas. Allein Alessia und Sarah Kern, ich will es gar nicht vorstellen. Aber ich glaube, ich hoffe, dass sie sich halt nicht so krass zurückhält wie im Dschungel. So.
Ja, ich glaube, selbst wenn sie sich zurückhält, ist sie, glaube ich, ein ganz wertvoller Part in diesem Cast, weil sie ist halt diejenige, die Normale spielen kann, ne? Was sie natürlich nicht ist, so, aber sie kann natürlich in diese Position gehen, so, was ist denn hier los? Also die Tim Toupet Rolle quasi. Die traue ich ihr schon auch zu, so, nach dem Motto, was macht ihr denn hier? Und das macht sie natürlich auch nicht sympathischer, wenn sie da sich ständig so drüber stellt. Und ich glaube, genau in diese Falle könnte sie laufen, weil, ne, im Dschungel war sie ja jetzt, die war unsichtbar und war aber gleichzeitig auch eigentlich einigermaßen sympathisch eigentlich.
Ja.
Und ich glaube nicht, dass sie das in der Kombination mit den Leuten so schafft, weil das Dschungelcamp war da schon nochmal anders. Das ist halt vom Grund auf eigentlich ein, ja klar, ist das Sommerhaus auch ein sehr lustiges Format, aber das Dschungelcamp gerade in diesem Jahr auch mit Fabio und so, diese ganzen Geschichten, da geht es hauptsächlich um Humor. Und deswegen war sie, glaube ich, auch als einfach nicht so präsent. Aber wenn es hier hauptsächlich um Konflikte geht und Nominierungen und wie bleibe ich drin und wie schalte ich die anderen aus und so und wie positioniere ich mich auch so im Sinne von, meine Beziehung ist eine echte Beziehung und die anderen sind fake, so, da, glaube ich, kommt dann eine Sarah Kern dann schon eher zur Geltung, weil sie halt dahingehend auch was zu verlieren hat. Ne? Also sie hat ihre Beziehung da drin, sie tritt da wahrscheinlich als bodenständige, im Leben stehende Frau auf, im Gegensatz zu Emma und Umut, die sie bei Temptation Island kennengelernt haben. So.
Ja, ich glaube, sie kann auch bestimmt ganz gut mit den anderen auch lästern über andere. Und ich glaube, sie ist auch schlau genug, um zu wissen, dass man da auf jeden Fall Bündnisse schließen kann. Und wenn sich dann Sarah Kern mit Alessia Herren irgendwie auseinandersetzen muss, weil die beiden ein Bündnis schließen wollen, damit sie Gloria rausschmeißen können, dann ist es auf jeden Fall sehr interessant eigentlich.
Dann gehen wir gleich zu Alessia, wenn du sie schon hier nochmal erwähnst. Ja. Also Alessia und Chan. Auch hier wusste ich nicht, dass sie in einer Beziehung ist. Ich meine aber schon länger.
Ich glaube, ich meine, dass es irgendwie schon länger geht. Schwanger gewesen oder so?
Ja.
Hat die nicht ein Kind?
Irgendwas war da.
Ich weiß aber auch nicht. Ich habe nicht so viel dieses hier, wie heißt es nochmal, das aus Köln, dieses Format. Weil ich glaube, da ist Chan auch schon aufgetreten, glaube ich. Ich weiß nicht genau. Aber ja, finde ich auf jeden Fall gut, weil die auch so relativ jung noch sind und glaube, da nochmal einen ganz anderen Spirit mit reinbringen. Und ich habe fast gar keine Erinnerung mehr an sie, an Promi Big Brother und auch an KDS, aber sie war ja eigentlich ganz nett und ganz lustig so. Und ja,
ich finde sie so ein bisschen die Light-Version von Elsa, die wir jetzt gerade haben. Also so irgendwie sehr, sehr jung da reingerutscht. So bei Promi Big Brother, damals glaube ich auch 18 gewesen.
Und
damals immer die Story, dass Jochen Bendel dann immer gemeint hat, ich habe mal ein Format mit der gemacht und da war die noch so klein und wo er gesagt hat, ich habe früher mal auf die aufgepasst und ich habe hier noch Fotos, wie ich mit der Weil die war ja wirklich einfach noch fast ein Kind, wie die da reingekommen ist. Und dann hatte sie ja diesen legendären Ausraster, wir erinnern uns an die Staffel, Märchenstaffel mit Werner Hansch und so weiter, als sie gegenüber Simone Ballack so ausrastet mit was sind das für ein Fotzengelaber? Das war es ja damals.
Ja, stimmt.
Sondern das Fotzengelaber da drüben. So.
Ja.
Und eben deswegen so der Vergleich zu Elsa, sie ist so noch so ungehobelt und ich glaube jetzt aber diese ganze Zeit und auch die Schwangerschaft, die wir jetzt nicht genau ausschließen können gerade, vielleicht hat sie die ein bisschen reifer gemacht. Am ersten Vergleich ist sie gerade so vor meinem inneren Auge ein bisschen mit Cosimo und Dings. Also so ein bisschen, ich stelle mir die sehr eingespielt vor und eigentlich irgendwie sehr humorvoll untereinander.
Ja.
Auch ganz close und glaube ich nicht, dass die in große Streits geraten werden irgendwie, habe ich nur so ein Gefühl. Und für sich sehr lustig natürlich, also vor allem in den Spielen. Das wird natürlich für die beiden so das Feld, in dem sie glänzen werden wahrscheinlich.
Ja.
Und dann haben wir Raul Richter und Vanessa Schmidt. Und ich meine, man kennt doch, also wir haben die auf jeden Fall doch damals beim Dschungelcamp auch schon kennengelernt. Das war doch Vanessa, die auch mitgefahren ist als Begleitperson, glaube ich, oder?
Ja, also ich habe die Staffel nicht gesehen, deswegen weiß ich das nicht.
Der Name Vanessa Schmidt im Zusammenhang mit, ich glaube, die sind schon lange zusammen.
Ja,
und ich glaube
bestimmt
auch, dass das so eine ganz unangenehme Beziehung ist, die immer wieder so bei Punkt 12 dann auch mal wieder so reingespült wird, irgendwie so von wegen, Raoul will heute seiner Frau einen zweiten Heiratsantrag machen, so nach dem Motto, immer wieder so neue Geschichten, damit wir immer diese Geschichte so, wir lieben uns und wir sind so ineinander.
Yeah.
Und so, dass man das immer wieder so hochholt. Also wir hatten diesen Typus ja schon öfter. So, aber es gibt mir auch so ein bisschen Hoffnung, dass es in eine Richtung Steffen Dürr vielleicht gehen könnte.
Ja, das habe ich auch gedacht. Das hatte ich gehofft, als ich das zuerst mal gelesen habe, dass es einfach dieser arrogante Schauspieler einfach ist, der sich so für was viel Besseres hält als die anderen. Und ja, wenn Raoul das abliefern kann, dann ist er auf jeden Fall spannend, weil so an sich, also ich habe ja nicht die Staffel gesehen vom Dschungelcamp, aber so an sich, was ich mitbekomme, ist halt nicht relativ langweilig. Aber ich glaube halt, in der Kombination in diesem Sommerhaus mit dem Nominieren und sowas, glaube ich, könnte das eigentlich ganz lustig sein, weil ich glaube, dass er auch so mit einem Umut zum Beispiel oder mit Alessia so gar nicht klarkommen wird und wahrscheinlich da im O-Ton sitzen wird, so, wo bin ich denn hier gelandet, was sind das für Leute, also sowas, das hoffe ich von ihm.
Ja, ich fand ja, bei Steffen Dürr war es ja immer so, man hat ja immer das Gefühl gehabt, der spielt ja auch eine Rolle da drin, dass er so ein bisschen gut, er hat ja nie so richtig über die anderen so gelästert, sondern eher so, ach, Wahnsinn, was hier los ist und so. Also eher so dieses, ich freue mich eigentlich, dass ich dabei bin und es macht mir irgendwie Spaß.
Ja.
Klar bin ich was Besseres, aber ich lasse es jetzt nicht ultra da raushängen.
Ja.
Aber man sieht es immer so durchscheinen durch alle Aktionen. Und das, ich glaube nicht, dass er so ultra arrogant da drin rumhängt. Ja. So von wegen, ich bin hier was viel Besseres, sondern eher, dass er so, ich glaube sogar eher, dass er mit so einem Umut und so, dass er mit dem ganz gut zurechtkommt, aber dann im Sprechzimmer natürlich dann immer wieder so durchscheinen lässt, okay,
ja, glaube ich auch.
Wenn es
ja.
hart auf hart kommt, dann hau ich dich raus. Ich finde ja sowas grundsätzlich sowieso spannender, als wenn man einfach nur den Namen liest, Raul Richter und so, ne, war jetzt nicht wahnsinnig spannend im Dschungel. Ja. Aber die Kombination auch wieder hier ist, glaube ich, vielversprechend. Also ich glaube, die haben sich schon was dabei gedacht. Und Vanessa Schmidt kann ich jetzt auch nicht einschätzen, aber ich meine mich zu erinnern, dass die auch halt so einen Drang nach außen hat und irgendwie gerne auch mal prominent Luft schnuppern würde. Emma und Umut. Emma Fernlund und Umut Tekin. Wir kennen sie nicht als Paar. So, und es kann jetzt diese Vanessa und Alex Richtung einschlagen, von wegen, sie gehen so super verliebt rein und man merkt so im Format, dass die nicht zusammenpassen und sie merken es auch selbst. Ja. Das ist wahrscheinlich die wahrscheinlichste Variante. Umut ist natürlich auch jemand, der absolut abgezockt ist, ne? Also der, glaube ich, gar kein Problem hat, in den Nominierungen so richtig asozial auch zu auszuteilen, dem einfach scheißegal ist, was die Leute denken und der gerne dieses Bösewicht-Image hat. Gleichzeitig glaube ich aber auch, dass die gut oder zumindest in den sportlichen Spielen gar nicht so schlecht sein werden und sich dann vielleicht so ein paar Mal saven können. Da glaube ich, das ist genau der richtige Schritt für diese Beziehung aus unserer Sicht. Aus deren Sicht ist es das Schlechteste, was sie machen können, weil der Sommerhausfluch ganz stark wahrscheinlich also hier anschlagen könnte, glaube ich.
Ja, ich finde es immer so unangenehm, weil ich kriege halt öfter mal deren TikToks in meine Timeline gespült und ich finde es dann immer so richtig komisch, wenn er dann so über sie ganz merkwürdig redet und immer so sagt so, ja, meine Frau, wie toll, dass meine Frau hier gekocht hat und sowas. Also so in so ganz alte so Verhaltensmuster, wo man denkt so, die sind doch super jung, also eigentlich sollte das jetzt nicht mehr so ein Ding sein. Und das macht mir so ein bisschen nicht Angst, aber darauf habe ich halt überhaupt keinen Bock, weil ich sie auch so gar nicht einschätzen kann, weil also bei Temptation Island war die auch unfassbar unsympathisch und kacke. Und wenn die das jetzt hier wieder ist, könnte das natürlich auch sein, dass sie sich mit ein paar anderen Leuten anlegt oder ob sie sich komplett zurücklässt und einfach Umut alles machen lassen, weil er so der TV-Erfahrene ist und sowas, dass er dann so mehr so die Züge in der Hand hält. Aber ich hoffe halt, dass sie da so ein bisschen mehr auch Konfro geben kann, hoffentlich.
Altbekanntes Bild, glaube ich. Und deswegen einerseits irgendwie berechenbar, was passieren könnte, aber ich glaube, dass auch ganz andere Sachen noch abgehen können mit den beiden. Also ich finde sie gut besetzt. Ist mir lieber, als wenn die irgendwie, weiß nicht, in ein anderes Couple-Format gehen oder so. Lieber Sommerhaus und sofort einfach entweder die sind jetzt hier das neue teuflische Duo oder die sind halt dann auseinander. Aber ein für alle Mal jetzt Sommerhaus ist die Probe für die beiden.
Ja.
Und da bin ich gerne dabei. Ja, und die letzten, zumindest die letzten, die hier angekündigt sind, muss man ja sagen, die letzten sind Rafi Rachik und Sam Dillon. Und das ist halt, wenn man das als letztes Paar hat, dann denkt man auch schon wieder, eigentlich sind das natürlich auch Hauptdarsteller, ne?
Ja.
Sam ist ja der erfahrenste in dem Cast eigentlich, der ultra viele Reality-Formate macht, der zuletzt für uns bei, also auch bei The 50 natürlich, aber Forst aus Rampensau vor allem, da war er ja super präsent auch. Und da hat er das Format natürlich auch super stark an sich gerissen. Und ich kann mir kaum vorstellen, dass er hier nicht einer der Top 3 Sendezeitmenschen sein wird. So, ne? Und diese Beziehung ist ja nicht nur untereinander spannend, sondern Sam eben auch in alle anderen Richtungen. Und Raffi natürlich auch. Also Raffi ist ja auch ein Bekloppter, also der ist ja auch nicht ganz normal.
Ja. Ich habe den halt so lange nicht mehr gesehen, deswegen würde ich mich voll interessieren, wie Raffi jetzt so ist. Und die waren ja auch voll lange getrennt und dann auch wieder zusammen. Also die haben ja selber wahrscheinlich auch so viele Konflikte untereinander, denke ich mal. Und dann auch von außen hin beide. Deswegen, das kann eigentlich nur gut werden. Und ja, das wird aber, vor allem, ich dachte bei denen auch so, die waren schon mal im Sommerhaus, aber waren sie ja nicht, weil irgendwie hatte ich das so gedacht die ganze Zeit.
Nee, das waren Hubert und Matthias.
Ja, dann immer wieder, ja, stimmt, die kannte ich von jemals, aber ich bin froh, dass sie jetzt endlich mal dabei sind, ja. Und ich glaube, der wird auch so komplett gegen Umut die ganze Zeit schießen, also Sam, so in ihren als Fremdgeher betiteln und sowas, also das, der hat schon die Sprüche, hat sich Sam schon überlegt, glaube ich, schon vorher, wie man was jetzt dann sagt, wenn er dann rankommt.
Und ich finde ihn auch mittlerweile seit Forsthaus Rampensau so ein bisschen anders als davor. Also ich sehe ihn in einem bisschen anderen Licht, weil ich finde, bei ihm ist halt das Krasse, im Gegensatz zu Valentina, dass Sam halt für mich manchmal nachvollziehbar aus einer Mücke einen Elefanten macht. Und er schafft es immer noch so ein bisschen so, er trifft immer so einen Kern Wahrheit bei seinen ganzen Konflikten so. Er jazzt natürlich alles eben mega hoch, ja, und sucht sich seine Opfer und so und schießt sich auf Leute ein und übertreibt auch, wie wir zum Beispiel bei Elsa mit dem Konflikt da bei Forsthaus Rampensau gesehen haben. Aber er ist halt schlau. Er ist schlau, wie er sich seine Streits aussucht. Schlauer, ja, als Valentina.
Voll. Und der ist halt auch, also ich finde, der hat halt auch oft seine sympathischen Momente. Also gerade beim Forsthaus fand ich den halt auch witzig. Und er hat sich auch mit anderen Leuten angefreundet. Und man merkt, also klar ist er schon so auf die Show raus und auf Konfrontation. Aber er ist jetzt auch nicht irgendwie, also schreckt davor zurück, mal so ein paar ruhigere, sympathische und lustigere Momente zu haben. Und deswegen finde ich ihn eigentlich ganz gut besetzt.
Und dann war es der Cast. Das ist das Sommerhaus. Im Spätsommer geht's los. Und jetzt sind natürlich noch, ne, also NachzüglerInnen wird es vermutlich geben. Ich habe gerade so, als ich über Umut noch ein bisschen nachgedacht habe, mir überlegt, ist Jana Maria gerade in der Beziehung, weil das wäre so ein typischer Sommerhaus-Move, sie jetzt auch mit der neuen Beziehung da reinzuschicken. Stimmt. Danach. Das wird natürlich nochmal alles nach oben jazzen. Das weiß ich nicht. Aber mal gucken. Ich denke mal, wir werden bald genug über die NachzüglerInnen dann auch Bescheid wissen. Die haben ja auch immer recht viel Stress gebracht im letzten Jahr mit Gigi zum Beispiel.
Oh Gott.
Oder auch Hannah, ne? Selbst die Princess Charming hat da nochmal richtig Feuer gemacht.
Oh Gott, das habe ich ganz vergessen. Auch Serkan und Samira ja auch.
Also. Stimmt, Serkan war auch ein Nachzügler, ja. Also mal schauen, wer hier noch nachzieht. Es wird, denke ich mal, nicht dabei bleiben, weil das war in den letzten Jahren auch nicht so. Deswegen, wir freuen uns auf das Sommerhaus der Stars und gehen natürlich direkt in den nächsten Cast. Mit dem nächsten Highlight machen wir weiter bei Ich bin ein Star, der Showdown der Dschungellegenden. Das ist ja der offizielle Titel der All-Star-Staffel vom Dschungelcamp, die im Sommer dann laufen wird. Die sind jetzt, wie ich das verstanden habe, alle nach Südafrika gereist. Ne? Die drehen jetzt, oder?
Ja, ich glaube schon. Ja. Also ich glaube, vor einer Woche oder so oder zwei gab es auf jeden Fall Fotos, die gemacht worden sind von zwei Kandidaten, die dann dort waren an dem Flughafen in Südafrika. Und deswegen sind die, glaube ich, jetzt gerade da.
Ja, dann machen wir es genauso wie gerade. Ich lese einmal vor und danach reden wir über die einzelnen Personen. Also Julia Siegel, Sarah Knappig, Georgina Fleur, Winfried Glatzeder, Mola Adebisi, David Ortega, Thorsten Legert, Kada Loth, Hanka Rackwitz, Elena Miras, Daniela Büchner, Erik Stehfest und Gigi Birofio. Jule grinst gerade ganz verlegen fast.
Ich freue mich. Ich bin auch froh, ich bin ehrlich auch froh, dass Gina Lisa nicht dabei ist, weil sie stand nämlich auch auf angeblich geheimen Listen und ich bin darüber sehr erleichtert, dass sie am Ende doch nicht drin ist, weil das hätte ich nicht so gerne gesehen.
Ja, und bist auch erleichtert, dass stattdessen David Ortega dabei ist, ne? Das ist natürlich wesentlich beruhigender.
Sehr beruhigend.
Ja. Ja, also ich meine, ich habe halt so ein bisschen das Problem, dass ich mich nicht so wirklich freuen kann, weil ich nicht genau weiß, was es wird. Also wenn es halt so eine Abgefeiere und so eine Jubiläumsnummer wird und das einfach nicht richtig ein Reality-Format ist, dann habe ich halt nichts von dem eigentlich geilen Cast. Ich würde mich jetzt gerne freuen und würde sagen, ja geil, die haben wirklich so ein paar Leute ausgegraben, wo ich nicht mehr dran geglaubt hätte, dass sie die nochmal mitnehmen. Ja. Was ich aber cool finde, dass sie dabei sind. Aber ne, wenn am Ende nichts dabei rumkommt, dann will ich mich jetzt nicht zu früh freuen. Ich glaube, womit man rechnen konnte, was man auch schon lesen konnte, ist Julia, Sarah, wussten wir auch, ne? Georgina war klar, Thorsten Legert war klar, Kader, Dani Büchner und auch Gigi, damit konnte man, und Elena konnte man auch mitrechnen. Aber jetzt mal so die Überraschungen. Winfried Glatzeder, also wirklich, dass der nach so vielen Jahren,
so crazy.
2014 war er im Dschungelcamp. Danach war er unter anderem bei Dark, war dann auf einmal wieder zu sehen, für mich zumindest.
Stimmt,
und jetzt ist er hier auf einmal wieder, ich weiß nicht, wie alt er mittlerweile ist, aber er ist nochmal hier dabei.
Der war damals ja schon alt, vor 10 Jahren dachte ich, der sei schon so 80 oder so.
Ja, und David Ortega, können wir gleich nochmal spezieller darauf eingehen, aber auch der Hanka Rackwitz, ne, die ist nach dem Dschungelcamp auch völlig untergetaucht eigentlich und hat sonst nichts mehr zustande gebracht eigentlich und ist jetzt hier wieder nach auch wieder 7 Jahren Abstand, ist sie jetzt hier wieder dabei, Hanka. Und Erik, auch mit ihm habe ich jetzt nicht unbedingt gerechnet, aber auch natürlich geil.
Ja, voll.
Auch geil.
Also da habe ich mich so gefreut drüber, weil ich dachte, okay, wenn die jetzt wieder irgendjemanden aus GZSZ nehmen, dann nehmen die ja vielleicht so einen Jörn, geht da nochmal rein oder so. Und dann dachte ich mir auch so, nee, gar keinen Bock. Aber dass sie Erik dann genommen haben, finde ich schon eine sehr gute Auswahl, ja.
Wie gesagt, dahingehend ist es absolut geiler Cast, weil das eine Kader abliefern wird, dass eine Dani Büchner abliefern wird, dass ein Gigi abliefern wird.
Ja.
Selbst ein Mola oder eine Georgina oder eine Sarah Knappig, das sind ja alles Leute, die natürlich, deswegen sind sie ja Dschungellegenden, weil sie halt eine komplette Staffel auf ihren Nacken genommen haben quasi. Und jetzt die Kombination, klar kann das irgendwie dann auch too much sein, so die Gefahr ist, finde ich schon da, dass man dann irgendwie das Gefühl hat, alle spielen jetzt hier die Rolle und wollen der große Hauptdarsteller sein und es bleibt gar keine Rolle mehr für NebendarstellerInnen übrig, so. Und dass dann einfach so eine Elena sagt, nee, Feierabend ist mir hier zu viel, ich ziehe mich jetzt zurück, kann ich mir auch vorstellen. Dass eine Sarah in dieselbe Rolle da reinkommt und dann auf einmal so einen Gag draus macht, wie so eine Giselle jetzt mittlerweile. So, ja, also stimmt. Das ist später dann meine These beim Kampf der Reality Stars, dass sie mittlerweile einfach so in dieser Rolle so sich zu Hause fühlt, dass sie jetzt das ins Gegenteil kehren will, weiß ich nicht. Mit Sarah ist grundsätzlich alles vorstellbar.
Ja.
Und auch so eine Julia Siegel, ne, die ist halt untergetaucht bei Kampf der Reality Stars, wenn man mal ganz ehrlich ist, weil ne, der eine virale Moment, ganz klar, aber ansonsten war die jetzt nicht wahnsinnig viel zu sehen. Also so ein paar Hindernisse gibt es natürlich, aber im Grunde ist es eine coole Besetzung.
Ja, ich frage mich auch, wie die das machen wollen dann mit dem, dass dann Leute dann ausscheiden. Also, wie passiert das? Weil die dann nicht so gut in den Challenges sind? Oder nominieren die sich gegenseitig? Also, das frage ich mich die ganze Zeit.
Ich hoffe, dass es viel Reality ist. Dann kann es cool werden mit diesem Cast. Ja. Why not? Also, ich sehe da wenig Gründe, warum es dann keine zumindest unterhaltsame, ob es eine legendäre Staffel wird, keine Ahnung, aber eine unterhaltsame Staffel mit vielen guten Leuten.
Ja.
Aber wir wissen es halt nicht. Es kann sein, dass es sehr stark sich um Spiele dreht. Dann ist es natürlich jetzt eher unspannend, dann Mola Adebisi gegen Thorsten Leger zu sehen. Also, keine Ahnung.
Aber ich würde gerne Mola nochmal in dieser Prüfung sehen, die er abgebrochen hatte mit Larissa, wo sie da in diesem Spinnenkostüm war. Also, da will ich Mola eigentlich noch gerne sehen. Oder auch die Prüfung, die Erik damals abgelehnt hat und dann die My Air Was Away. Also, das wird ja alles kommen wahrscheinlich. Also, das wäre ja komisch, wenn nicht. Aber gerade Mola möchte ich gerne auch in dieser Elektroschockprüfung sehen.
Wir haben ja eh immer ein Problem mit den Dschungelprüfungen, so ein bisschen zumindest. Das wäre jetzt hier eine Methode, um die Dschungelprüfung so ein bisschen spannender zu machen.
Ja.
Wenn man so goldene Momente quasi nachspielt, beziehungsweise die Vergangenheit versucht zu ändern mit, und da sind wir jetzt wieder bei Dark und Winfried Glatzeder mit den Zeitreisen, aber dass man da versucht, so ein paar Momente wieder auferleben zu lassen, aber halt einfach mit neuen Spannungsmomenten. Also es ist ja spannend, ob sie es dann schaffen und wie sie antreten und ob sie über sich hinauswachsen und so weiter. Also das ist für mich noch eine gute Art und Weise, um die Dschungelprüfung ein bisschen erträglich zu machen. Aber trotzdem muss für mich, und das fordere ich hiermit von RTL, der Hauptteil muss Reality sein. Es muss einfach, der Hauptteil muss aus dem Camp kommen. Wir müssen geile Camp-Aufnahmen bekommen. Sonst kann ich es mir sparen. Sonst brauche ich kein Dschungelcamp mit diesen Leuten. Sonst brauche ich den Cast einfach nicht.
Nee.
Weil diese Leute sind gut in Reality. Die sind gut darin, Sachen im O-Tonzimmer zu sagen. Die sind gut darin, sag ich mal, in Streits sehr schlagfertig zu sein.
Ja.
Und wenn die das nicht ausspielen können, dann brauche ich sie nicht. So.
Nee.
Jetzt müssen wir noch über David Ortega reden, ne?
Ja, oh Gott, stimmt. Ja, oh Gott. Ich weiß auch nicht. Also, als ich das gelesen habe, da hatte ich erstmal so einen Schock und war so, das kann ja gar nicht sein. Und jetzt habe ich ein bisschen Angst, muss ich sagen. Also, er bringt auf jeden Fall eine andere Farbe mit rein. Aber ist gut, ist die Frage.
Ja. Also, das Ding ist ja, Ferndiagnosen sind scheiße. Wir können nicht über TikTok jemanden diagnostizieren mit irgendwas. Und das kann auch das Dschungelcamp nicht. Und die werden mit dem gesprochen haben. Also bei allem Trash, den man dem Format dann immer zuspricht, zu Recht auch, das sind ja seriös arbeitende Menschen. Und ich habe noch so ein Grundvertrauen, dass man da halt nichts macht, was einem Menschen zum Schaden kommt oder dass man einen Menschen irgendwie bewusst bloßstellt in dem Sinne, dass man einfach wirklich da jemanden mit einer geistigen, weiß ich nicht, mit einem Problem auf jeden Fall vor ein Millionenpublikum setzt. Das glaube ich, das kann ich mir nicht vorstellen, dass man das durch so viele Gremien. Da müssen ja dann der Unterhalter, es geht ja bis, also so ein Dschungelcast, der geht ja hoch bis zum Unterhaltungschef von RTL normalerweise.
Ja.
Und das ist ja ein Format, was ultra viel Geld kostet. Und da sich einen Skandal damit einzubringen, dass irgendjemand mal berichtet, die Krankenakte des David Ortega, hier wird sie abgedruckt, durfte dieser Mann ins Dschungelcamp, das kann ich mir nicht vorstellen, dass man das eingeht. Also, also für alle, die es nicht wissen, der hat seit einiger Zeit, also man hat es ja schon damals bei diesem, bei der Jubiläums, das war ja die Dschungelshow war das damals.
Ja.
Da hat er diesen ganz wirren Auftritt, wo er da irgendwie sich im Kopf und Kragen geredet hat. Und danach ist er halt bei TikTok in so ganz komischen Sphären unterwegs gewesen und hat halt so ganz rätselhafte Sachen gelabert, hat nachts um vier immer Livestreams gemacht, hat die Haare sind so völlig verwaschen und also so ganz zerzaust und so kommt er darüber und ja, wirkt auf jeden Fall, als wäre er, also zumindest mal hätte er eine sehr große Wandlung durchgemacht, was so seine Philosophie und alles angeht, weil er ja völlig komische Theorien da aufstellt und irgendwie, man kann ihm gar nicht mehr folgen, was er da sagt. Ja, man hat das Gefühl, da ist irgendwas passiert, aber genau kann man es halt nicht sagen. Und jetzt ist die Frage, darf man ihn dann, wenn das denn alles, also wenn er wirklich so außer Kontrolle ist, darf man ihn dann in dieses Format mitnehmen?
Ich glaube halt, wie gesagt, also was du auch gesagt hast, dass die halt nicht jemanden da reinschicken, der irgendwie so komplett psychisch krank ist. Aber ich weiß nicht, wie weit denn dann diese Grenze ist von den Psychologen dort, also von RTL, wie weit sie diese Grenze machen. Okay, wir lassen jetzt trotzdem noch rein. Also ich meine, ich bin so im Zwiespalt, weil an sich freue ich mich auch so, weil sein Auftritt bei der Dschungelshow, der war mega lustig. Aber alles, was ich jetzt so auf Social Media sehe, ist halt eher so, ich kann ihn halt auch gar nicht einschätzen, wie er da im Dschungel sein wird. So null. Also mit wem freundet er sich da an? Wie ist er in den Prüfungen? Also der ist für mich so komplett leer irgendwie.
Jetzt so im Rückblick, ne, dieser Auftritt bei der Dschungelshow damals, das war schon, weil man hat sich ja gewundert, warum ist er überhaupt da? Also wir haben es ja auch hier besprochen, dass wir so gefragt haben, warum sitzt er denn jetzt da? Weil da waren ja auch so Dschungellegenden eigentlich und man hatte gar nicht mehr auf dem Zettel, dass der überhaupt im Dschungel war.
Ja,
und das
hat
dann am Ende, wenn man diesen Auftritt dann gesehen hat, dann hat es eher so den Anschein von wegen, okay, RTL hat irgendwie mitbekommen, der Typ ist irgendwie völlig abgedreht und die setzen ihn jetzt deswegen da rein und das hatte eher dieses, die wollen ihn vorführen so. Jetzt am Ende, ne? Wenn man das jetzt nochmal so beurteilt, dann werden die sich gedacht haben, ja, setzen wir den Typen da rein, scheißegal, der war jetzt zwar nicht wahnsinnig wichtig, aber der wird sich jetzt da 10 Minuten zum Vollidioten machen und wir halten die Kamera drauf. Ich hoffe, man hat irgendwie daraus gelernt und kann das jetzt irgendwie besser einschätzen, was ist denn mit ihm und so und geht es nicht mit dem Ding ran von wegen, ja, das soll er im Dschungelcamp dann rausfinden und wir wollen, keine Ahnung, ich meine, er ist ein erwachsener Mann und so. Man muss schon ein bisschen darauf achten, dass die Leute sich nicht da blamieren. Und wenn man es eben besser weiß als intelligenter Fernseh-Executive, dann sage ich dann, nee, ey, wir haben so viele Leute, dann spare ich mir doch den einen Typen, wo ich so ein paar Zweifel habe, ob das alles so gesund für ihn ist. Lassen wir den raus. So.
Ja, oder die haben halt so geplant, ja, okay, den müssen wir eh aus gesundheitlichen Gründen nach 2 Tagen rausschmeißen, aber für ein paar lustige Einspieler am Anfang reicht's. Weil das ist ja dann auch irgendwie eher kontraproduktiv.
Ja, genau, wenn man das schon absehen kann, so, wir probieren es jetzt mal aus, aber wir nehmen ihn dann raus, Dr. Bob kommt dann groß da rein und David, he's doing well, but he needs to go out und so, wenn das Ziel sein soll, dann lass es lieber gleich bleiben, weil das muss der Mann jetzt auch nicht durchmachen, dass er dann wirklich vor versammeltem TV-Publikum da vom Arzt rausgenommen wird, ne, also ich hoffe einfach, man hat sich da Gedanken gemacht, weil eigentlich habe ich das Image vom Dschungelcamp, dass da schon seriös an einem sehr trashigen Format gearbeitet wird, aber dann trotzdem die richtigen Entscheidungen eigentlich getroffen werden. Deswegen hoffe ich jetzt mal nicht, dass man da so gleichgültig mit dieser Sache umgeht. Naja, also so viel zum Cast. Wir werden das beobachten. Ich bin gespannt, wie viel da jetzt so durchsickert, wenn die dann auch mit dem Drehen dann irgendwann fertig sind und wie schnell das dann auch kommt. Ich nehme mal an, recht schnell nach der EM, würde ich jetzt mal vermuten.
Ja, es wird ja noch vor dem Sommerhaus
wir
wahrscheinlich
laufen,
oder?
Ja. Denke ich auch, vorm Sommerhaus, aber nach der EM, das wäre so meine Schätzung. Also wahrscheinlich so August oder was?
Ja, wahrscheinlich, ja. So. Ich frage mich auch, wie viele Folgen gibt es dann überhaupt? Also kommt es dann wöchentlich oder täglich oder? Das ist ja
auf jeden Fall bei RTL Plus, ne? Das ist ja berichtet worden.
Okay, also nur bei RTL Plus?
Also zumindest mal zuerst bei RTL Plus.
Okay.
Jetzt gehen wir zum Kampf der Reality Stars. Wir haben letzte Woche nicht drüber geredet, weil wir andere Themen hatten. Folge 5 haben wir deswegen übersprungen und werden jetzt auch nicht mehr im Detail darauf eingehen. Ich will nur erwähnen, dass in dieser Folge auch ein ziemlich geiler Fernsehmoment stattgefunden hat, und zwar aus meiner Sicht die, du nickst, ich bin gespannt, ob du das selber
meinst. Ja, ich hoffe, wir meinen das Gleiche, sonst wird's
Also komisch. Ich meine die Wahrsagestunde von Lilo.
Ja, klar, ich auch.
Okay, natürlich. Sehr gut. Na, weil das war einfach so absurd, also das war schon sehr absurd, also mein Lieblingsmoment, oder sag du erst dein, was war dein Lieblingsmoment von dieser Wahrsagestunde?
Ich habe zwei eigentlich. Also einmal, das fand ich das mit Giselle, fand ich sehr witzig, wo sie Giselle gesagt hat, sie findet noch ihren Mann, der so toll für sie ist, aber entweder ist 6 Jahre älter oder 6 Jahre jünger. War das nicht so?
Ich bin mir nicht mehr sicher. Es war entweder 3 Jahre jünger oder 7 Jahre älter oder 7 Jahre jünger oder 3 Jahre älter.
Genau, stimmt. Und das hatte ich so einen absurden Take und ich fand das so witzig einfach. Und dann halt alles eigentlich mit Calvin, also wo sie dann da saß. Also, so Calvins Gesichtsausdruck war auch so geil, wie er so gesagt hat, ja, du wirst doch die Frau deines Lebens auch kennenlernen, aber du wirst sie auch betrügen. Und dann auch so
aber Calvins Gesicht. Aber du wirst sie betrügen.
Ja. Ja. Und Calvin so den Mund und die Augen so weit aufgerissen, also komplett Schock. Und so, ja, aber musst du ja, ich weiß gar nicht, was ihr Wortlaut war, musst du ja nicht sagen oder sowas. Oder so,
nee, dass sie es nicht merkt. Er hat gesagt, aber mach es so, dass es nicht merkt. Ja, mach es genau. So, dass es nicht merkt. Ja. Und er so, ja, okay, mach ich. So.
Ja. Das war gut.
Ja, also das wollte ich auch nochmal ganz kurz nicht unerwähnt lassen, auf jeden Fall. Ja. Folge 5, die große Wahrsagestunde. Ja. Da hat man schon einiges rausgeholt. Also wenn ich daran denke, was die damals bei Promi Big Brother mit ihr gemacht haben, da war es halt so zufällig, ja, wenn sie da mal was wahrsagt, dann okay. Aber hier war es ja wirklich so Showtime Lilo, wir haben sie gerade drin. Ja. Ja. Gebt ihr die Beratungsstunde, alle müssen jetzt zu ihr und schau mal, was sie draus macht. Also das ging ja von irgendwie, ja, du wirst 2 Autos bekommen, einer davon hat einen Motorschaden und der andere ist völlig. Ja.
Oder auch zu Alex, doch, du wirst bald ein großes Angebot bekommen und sowas. Hat sie da auch immer so gesagt, ein großes Angebot, ein Jobangebot. Und Alex so, seine Augen haben angefangen zu strahlen. Das war einfach so geil.
Okay, dann aber jetzt Folge 6. Also Folge 6 und hier mit Blick auf die Uhr können wir auch ein bisschen schneller durchgehen und dann natürlich vor allem zum Haupt. Konflikt.com, aber es baut sich ja ein bisschen auf. Also es baut sich ja auf, dass Giselle und Colleen diejenigen sind, die entscheiden dürfen, wer, oder die dürfen in der letzten Folge entscheiden, wer rausfliegt oder nicht.
Genau.
Wir haben jetzt gerade diese Macht quasi verloren und Giselle hat sie schon mal von Anfang an nicht besonders beliebt gemacht, da hatte sie aber noch die Macht, konnte natürlich nicht rausfliegen. Und jetzt in dieser Nacht, in der ja auch Kevin und Tanja dann aus Baldowern mussten, quasi wieder da bleibt, sie haben sich dann für Kevin entschieden, dass Kevin da bleibt. In dieser Nacht war es ja dann wirklich schon zum ersten Mal so, dass es den ersten Aufeinanderprall gab, vor allem zwischen Giselle und Colleen. Weil da war es so, dass Giselle immer wieder so Spitzen brachte von wegen, die ist so langweilig, das langweilige blonde Mädchen, wie heißt die nochmal, Polin, Colin, weiß ich gar nicht mehr, wie die heißt und so. Und da schon klar war, irgendwas ist mit Giselle los. Also jetzt mal ganz ehrlich, was ist denn los mit ihr? Also,
ich weiß es auch nicht.
Leute in der Arbeit haben mich gefragt, was ist mit Giselle los?
Ja.
Also mich haben Leute angesprochen, was ist mit dir los? Weil
Gott.
Teilweise ist sie das exakte Gegenteil von dem, was sie sonst in den Formaten ist.
Ja.
Also sie war doch immer das Opfer eigentlich. So. Ja. Sie war doch immer die Heulsuse, die auf der alle rumhacken und alles ist unfair und so weiter. Und es wirkt so, als hätte die irgendwie, weiß nicht, ob irgendeine Teufelsaustreibung, dass sie komplett das Gegenteil wird und jetzt quasi behauptet, nee, so nie wieder. Ich bin jetzt diejenige, die die anderen mobbt. Mhm. Ich bin jetzt also die ist ja auch viel lauter und von ihrer Stimme und von ihm, die wirkt auch dauerbesoffen da, die lallt da rum und so. Die wirkt völlig drüber einfach.
Ja, so komplett. Also die ganze Zeit nur aggressiv und die ganze Zeit auch nur so auf Krawall aus, auf Konflikt aus. Und ich frage mich auch, warum ist sie denn mit diesem Image oder also warum ist sie damit denn reingegangen? Weil es ist doch klar, dass sowas nicht gut ankommt, weil sie doch weiß, an dem Punkt, wo sie ihren Schutz verliert, kann sie zu jedem Zeitpunkt rausgeschmissen werden, außer sie saved sich. Also sie muss doch wissen, dass das Verhalten, was sie dann den Tag lädt, nicht gut ankommt. Also weder beim Zuschauer noch bei den ganzen anderen Leuten. Und sie macht es ja auch so offensichtlich vor allen Leuten im Schlafzimmer, wie sie da Colleen random angeht. Also ich kann mir das einfach alles nicht erklären. Also wie ist das passiert? Also was ist in den paar Jahren passiert? Warum sie so komisch geworden ist?
Noch nicht mal in ein paar Jahren, weil sie sagt es ja auch, ne? Das ist ja ihr großes Argument. Nee, also ich habe ja im letzten Jahr 2 Formate gemacht. Mit dem einen, das eine ist natürlich The 50, wo sie ganz kurz noch dabei war. Und ich weiß nicht, ob das andere, nee, Adam sucht Eva war schon das Jahr davor auf jeden Fall, aber ich weiß nicht, was das andere große Format war, was sie letztes Jahr noch gemacht hat. Naja, vielleicht meint sie irgendwie eine Appearance bei der Stunde danach oder sowas, keine Ahnung.
Ja, sowas vielleicht. Ja.
Also ich weiß nicht, ob sie einen Manager hat, der gesagt hat, nee, ey, so geht's nicht weiter, wir müssen irgendwie den Marktwert erhöhen und wir sehen, okay, Analyse, die großen Mobber, die haben eigentlich immer recht viel Reichweite und so. Mm. Und das im Zusammenhang mit deinem Old Fame, würde ich jetzt mal sagen, ne, dieser TV, ich war im Fernsehen, ich war bei GNTM vor 15 Jahren, da gab es sowas noch nicht wie Dating-Shows und so weiter. Da gab es Internet noch nicht. Also das ist ja wirklich mal dieses anachronistische Ding, was auch immer Dani Büchner immer bringt, von wegen unsere TV-Formate, Vox und so, Primetime, das ist viel mehr wert als die ganzen Bums-Formate. Und mit dieser Haltung einerseits, das mischt sie, also die jazzt das völlig nach oben, was sie früher auch noch nicht so hatte. Und das mischt sie jetzt mit so einer Leisha-Einstellung, von wegen immer auf die, ich pick mir jetzt dieses eine Ding raus, bin wie Valentina und werf mich da wie eine Hyäne auf diese eine Person, die mir überhaupt nichts getan hat, aber die jetzt gerade für mich einfach nur ein gutes Opfer ist. Ja. Nächstes Beispiel ist ja dann zum Beispiel Wand der Wahrheit, ne?
Ja.
Wo es dann auch wieder abgeht, wo es dann in der einen Folge geht es ja darum mit, wer ist am lustigsten. Und dann hat sie ja auch so ganz komische Meinungen und also selbst in ihrer Rolle macht es ja gar keinen Sinn, dass sie die Lustige ist. Sie will einfach nur provozieren die ganze Zeit.
Ja. Oder auch hier, was war das? Wer ist so ein unauthentischsten? War doch jetzt die Frage der Folge. Und da war es ja auch so, dass sie gesagt hat, so, ja, macht mich auf die Eins, macht mich auf die Eins und so und hat so richtig laut rumkrackiert. Also, aber ich dachte mir so, hä, das hat ja, also warum? Ich hatte das einfach ganz komisch, wie sie sich verhalten hat. Und was ich auch so ganz schwierig fand in der Folge, wie sie plötzlich aus heiterem Himmel Elsa so unter ihre Fittiche genommen hat. Also ich hatte gar nicht verstanden, warum die plötzlich so übelst eng waren und dann halt auch Elsa auf Colleen aufgesetzt, erhetzt hat. Obwohl Elsa und Colleen ja in der Folge davor eigentlich keine Probleme miteinander hatten und Elsa ja eigentlich auch nicht die Person ist, die jetzt so sich auf irgendjemanden einschießt aktiv oder so, der ihr nichts getan hat. Und dann war Elsa plötzlich auch richtig scheiße in der Folge und hat die ganze Zeit nur darüber gelästert und gelacht und sowas. Also so Giselle hat sie dann richtig gut manipulieren können.
Ja, ich glaube, das war halt wirklich einfach Manipulation, weil das ist ja das Ding, was wir immer bei Elsa haben, dass wir ja eigentlich sagen, die ist eigentlich zu jung dafür. Die ist noch ein bisschen, die checkt halt das nicht. Und die hat dann noch dieses weirde Ding mit Calvin, wo sie dann sieht, da kommt eine Colleen rein. Die ist einfach ein bisschen natürlich weiter im Sinne von, die könnte dem theoretisch natürlich mehr bieten, weil die halt einfach ausgebildete Psychologin ist und einfach, ne, der kannst du halt anders reden als mit Elsa. So, und dann siehst du die vielleicht irgendwie in deiner komischen, weirden Welt. Ich habe mit meinem Freund im Telefon dazu Schluss gemacht und jetzt bin ich hier mit Calvin und will ihn da beeindrucken. Da siehst du dann eine Colleen irgendwie vielleicht als Gefahr. Und dann kommt Giselle, die was gegen diese Frau macht, die blöde, blonde Frau, wo Calvin vielleicht schon mal so ein, zweimal hingeschaut hat, dann lache ich da natürlich auch mit. So. Und das ist halt leider super berechnet, was halt Giselle macht. Ja. Ich will jetzt auch nicht Elsa komplett freisprechen, aber es ist halt, also ich kann dir jetzt auch nicht einen Riesenvorwurf machen, dass sie da dann mitlacht, weil eine Giselle, die hat einfach, weiß ich nicht, doppelt so alt ist, ich weiß es nicht, die Ende 30, Anfang 40 oder wie alt ist die mittlerweile?
Ja.
Die muss es einfach, also die kann doch nicht so eine 19-Jährige da so stark belabern mit so einer Bullshit-Meinung, dass Colleen das langweilige blonde Mädchen ist und da einfach so dieses Mobbing dann so anstimmen so.
Nee, also Elsa ist halt jemand, der, ich glaube, Giselle hat sich, glaube ich, auch wirklich bewusst für Elsa entschieden, weil sie wusste, okay, Elsa ist jung, die ist leicht manipulierbar. Elsa hat auch eine sehr kurze Zündschnur. Sie weiß, man kann Elsa sehr gut provozieren und man kann Elsa sehr gut in die Richtung rücken, wie sie es haben möchte. Und deswegen hat sie sich dann total, ja, auf sie eingeschossen und hat halt dann mit ihr so eine Art Verbündete gefunden. Aber ich meine, dieses Bündnis hat jetzt auch nicht so besonders lange gehalten. So.
Und dann, also wir kommen dann gleich so ein bisschen auch dazu, wer im Haus dann die positiven Überraschungen waren, weil in diesem ganzen Konflikt sich ja schon dann so ein paar rauskristallisiert haben als Menschen, die zumindest mal was dagegen sagen. Aber jetzt, um die Geschichte dann auch mit diesen drei Schritten abzurunden, was dann letztendlich passiert ist, ist, und das ist jetzt ja auch super kurios, wie es überhaupt losgegangen ist, weil es ging dann darum, dass Calvin Zigaretten geholt hat. Ja. Und diese Zigaretten in seine Badehose so vorne so reingesteckt hat, die Schachtel. Und dann hat Giselle, die natürlich auch rauchen wollte, Calvin hat dann auch ein bisschen damit gespielt, ne, irgendwie komm mal hier und zieh die Zigarette mal da raus und so. Und Giselle war, also ich weiß auch nicht, man hat sie gar nicht so oft saufen gesehen, aber sie muss doch da dauernd besoffen gewesen sein.
Ja,
sie wirkt
also
auf jeden
da
Fall
wirkte
so.
Sie sehr besoffen. Weil sie da so ganz komisch, auch so mit Calvin vorher so gar keinen Kontakt eben gehabt, ihm ja so ganz komisch auch so angeflirtet hat, so, also so vom Sprecher wirkt es ja sehr, sehr flirtmäßig, so ja, komm, ich fasse jetzt in deine Bauchtasche und so, und man hat ja auch bei Calvin gemerkt, dass er das jetzt auch nicht so als Gefahr eingeordnet hat oder so, also Calvin war schon so noch ein bisschen locker drauf und so, und dann hat sie ihn ja, ich weiß ja nicht, hat sie ihn durch die Bauchtasche an die Hose gefasst oder...
Ich weiß auch nicht genau, wie intensiv der Kontakt war, aber Calvin sagt halt danach, kommt dann in die Runde und ist so völlig geschockt, ey, was gerade passiert, die hat mir einfach an den Schwanz gepackt.
Ja, genau.
So.
Und dann, Calvin ist auch nicht jemand, der sich das ausdenken würde. Also Calvin würde jetzt nicht aber denken, also man kann ihm das schon glauben, würde ich sagen, dass das passiert ist.
Und er sagt jetzt auch nicht, ne, er ist jetzt auch nicht so von wegen, die hat mich jetzt gerade hier belästigt, sondern er hat einfach gesagt, ey, die hat mir gerade, das ist gerade voll weird gewesen, die hat mir einfach gerade an den Schwanz gepackt. So, und dann ich fand die Reaktion dann auch so geil. Die hat ihren Schwanz gefasst, was? Ja. So easy, so völlig, so, was ist passiert?
Ja.
Und dann halt, und dann, ja, Elsa ist dann natürlich in ihrer komischen Girlfriend-Attitude so von wegen, ich muss den jetzt beschützen und wenn hier eine Frau an den zu nah rankommt, dann muss ich da direkt irgendwie da in Kampfmodus gehen. Und dann geht sie halt, was hat die gemacht? Was hat die gemacht? Soll ich mal hingehen zu der und so? Dann geht sie zu der und dann ist Giselle so, ey, denkst du, ich will was von dem? Glaubst du wirklich, ich finde den geil? Glaubst du, ich will den ficken? Glaubst du, ich will den ficken? Und so, das ist also voll, keine Ahnung. Und dann geht so hin und her und hin und her. Ja. Und der Punkt, wie es dann passiert ist, ist, Giselle schreit, Giselle schreit, Elsa schubst, Giselle fällt hin, Cecilia, Alex und Calvin gehen dazwischen, Mitarbeiter kommen rein. Das ist das, wie ich es nach und nach aufgeschrieben habe. Also Giselle schreit ihr, glaube ich, so mega ins Ohr. Und mein Gefühl war so, Elsa, in dem Moment schubst sie Giselle so von sich weg, weil sie gerade so mega auf sie einschreit, so voll ins Ohr.
Ja, genau, also
ihr ist auf jeden Fall sie so weg.
Sehr nahe gekommen, Und dann hat sie so ein bisschen die weggedrückt, Giselle. Und dann hat die Giselle dann wieder zurückgedrückt oder so geschubst einfach, oder?
War so, dass Giselle ja hingefallen ist, was aber, glaube ich, jetzt nicht ultimativ daher kommt, dass Elsas Schubser so ultra stark war, sondern auch, dass Giselle halt mega wackelig auf dem Bein war und so sehr schnell auch zusammengesackt ist. Also ich habe das jetzt nicht als Schubser von Elsa so im Sinne von, ich schubse die jetzt auf den Boden und ich schlag die fast schon, sondern es ist eher so von sich wegschubsen und Giselle ist dann daraufhin quasi umgefallen. So. Und dann ging es halt sehr schnell. Man hat ähnlich wie im Sommerhaus quasi so eine Kameraeinstellung gehabt, wo man so ein bisschen die Totale gesehen hat, nur aus allen Richtungen kamen dann, zwei Mitarbeiter kamen reingelaufen, sehr schnell, ne, super schnell gerannt und auch sofort alle auseinander. Aber wie gesagt, auch Cecilia war, glaube ich, die erste, die da war. Alex und Calvin sind auch gleich dazwischen gegangen und haben die beiden dann getrennt. Ja. Danach war dann auch so Stimmung von wegen, ey, seid ihr blöd, was geht hier ab und so.
Ja.
Und auch der Sprechertext hat direkt gesagt, nee, das geht wirklich nicht und da auch gar keine ironische Unternote da irgendwie gehabt, sondern von wegen einfach nur, nee, das ist too much. Und dann auch im Telefon, in der Starbucks saßen die dann alle und haben auch gesagt, nee, das geht nicht. Und von beiden kam die Aggression, was natürlich stimmt, ne, weil beide haben geschubst, beide haben geschrien. Und ja, es ist dann dazu gekommen, dass eben die Konsequenz hieß, beide müssen die Sala verlassen, beide sind raus. Man hat von beiden dann auch mal Bilder in der Starbox gesehen. Giselle hat irgendwie gemeint, ja, schade, dass ich raus bin irgendwie. Und Elsa hat zumindest noch eine Entschuldigung auch gesagt, so von wegen, das geht das nicht und tut mir leid.
Man hat auch bei Elsa gemerkt, dass sie die Situation voll mitgenommen hat und sie damit auch nicht gerechnet hat. Also sie hat ja auch da geheult und hat auch gar nicht verstanden, wie das so alles eskaliert ist. Aber wenigstens hat sie sich ja am Ende nochmal entschuldigt, was bei Giselle ja gar nicht kam.
Also wenn man Elsas Geschichte kennt, ist es auch kurios. Ne? Die hat ja bei Forsters Rampensau schon so eine Ansage bekommen, weil sie da auch einmal voll, also zumindest mit Worten ausgerastet ist und dann ja wirklich im Sprechzimmer auch saß und auch hören musste, quasi so geht's nicht weiter, einmal noch gelbe Karte und du bist raus. Ne?
Ja.
Deswegen innerhalb kürzester Zeit zweimal hier so eine Ansage bekommen, direkt vom Format und hier dann auch rausgeschmissen zu werden. Ey, es ist echt früh für sie wahrscheinlich. Das ist, also da habe ich so ein bisschen das David Ortega-Gefühl auch, ey, kann sie da so viel dafür, dass sie in diese Situation gebracht wird, weil man kann halt absehen, dass sie einfach loose cannon ist. So die flippt halt aus und es ist halt nicht dieses funny Ausrasten im Sinne von man, also klar, die wirft halt mit Worten um sich und verspricht sich manchmal und so, aber es ist halt auch ein bisschen, wo man mal denkt, die regt sich halt auf, weil sie es nicht besser weiß und weil die halt Streits noch nicht anders klären kann vielleicht, als das zu tun.
Aber es ist halt auch komisch, weil ich meine, sie ist ja jetzt auch nicht 15, also sie ist ja schon 19.
Ja, klar.
Und eigentlich sollte sie es schon in dem Alter besser wissen, gerade so bei so Grundsachen wie Streiten oder wie reagiert man in einem Konflikt. Aber ich finde es halt super schade, dass sie da dieses Problem hat, weil ich sie ja nicht voll gerne mag und voll lustig finde. Und sie ist ja auch jemand, der auch ihre weiche Seite zeigen kann und ihre lustige und aufgeschlossene Seite. Und ich sehe sie super gerne im Fernsehen, aber es ist dann immer so schade, dass sie dann halt mit Konflikten nicht so gut umgehen kann.
Wie würdest du sagen, jetzt im Großen und Ganzen war der Umgang mit dieser Szene? Weil wir wussten ja ehrlich gesagt gar nichts, dass es diese Szene geben wird. Also es wurde zumindest nichts da irgendwie geteasert oder sowas.
Ja,
also das kam einigermaßen aus dem heiteren Himmel eigentlich.
Ja, das finde ich auch eigentlich ganz, also ich fand generell, wie die Situation gehandelt worden ist, richtig gut. Also sofort, dass anscheinend die Leute vor Ort, also die ganzen Mitarbeiter, dass die wissen, okay, die haben das auf dem Schirm, dass da was passiert. Und dass die ja wirklich, die kamen ja wirklich rausgeschossen aus den Ecken. So schnell, also die waren ja super schnell dort. Ich meine, die anderen waren natürlich auch dort, also die Alex und Cecilia haben ja auch sofort die beiden getrennt, aber die waren ja wirklich direkt da. Und
ich frage mich, wie das geht, ehrlich gesagt. Also die müssen ja hinterm Haus, die müssen ja direkt hinter der Mauer sitzen die ganze Zeit.
Ja, anscheinend.
Wie funktioniert das? Oder waren die schon quasi in Alert-Bereitschaft, weil die gesagt haben, ey, Giselle ist gerade mega, weiß nicht, besoffen und auf Streit aus, macht euch bereit. Also ich weiß ja auch nicht. Hat man dann so eine Alert-Stellung und schaltet auch noch um auf Ampel ist jetzt gelb, ihr müsst euch bereit machen, hier geht's gleich los. Was ist da, also die können doch nicht ständig dahinter, direkt hinter der Mauer sitzen, oder?
Ich kann mich nur vorstellen, ich habe mir immer so gedacht, dass die dann immer so ein paar Meter dann vom Haus entfernt sitzen, dann in irgendeinem kleinen Häuschen und haben dann überall die ganzen Kameras und so auf dem Blick. Aber anscheinend hocken die, also ich würde es halt auch ein bisschen gruselig finden, wenn diese ganzen Produktionsmitarbeiter immer so hinter diesen Mauern hocken. Aber es war ja gut in dem Fall. Und ich fand es auch ganz gut, dass es halt auch nicht mit dieser Volleskalation vorher beworben wurde. Weil im Sommerhaus war es ja auch nicht so. Also da gab es halt, hat man gesehen, dass es auf jeden Fall so einen großen Streit gibt. Aber es war jetzt auch nicht so krass vom Sender damit beworben. Und ich finde es eigentlich auch ganz gut, weil ich musste dann denken, als bei Jeremy's Topmodel es diese Ohrfeige gab, da wurde das ja die ganze Staffel angeteasert, oder? Dass es da die Ohrfeige gibt und dann haben halt alle sich so.
Du meinst beim Bachelor oder bei GNTM?
Beim Bachelor auch und bei GNTM auch.
Ja.
Glaube ich, das war bei beiden.
Ja.
Genau. Und deswegen finde ich das eigentlich ganz gut, dass das halt so gar nicht damit beworben worden ist und ich fand es auch ganz gut, wie das eingeordnet worden ist, also von den anderen Mitbewohnern, von dem Off-Text. Ja, und man hat wirklich auch alles an diesem Streit gesehen, also wirklich von vorne bis hinten hat man genau verstanden, warum das passiert ist, man hat genau gesehen, wer wen geschubst hat und sowas. Man muss ja auch sagen, dass Giselle ja vorher auch random ganz vielen Leuten so das Brot in den Mund gesteckt hat, was ich auch extrem übergriffig fand.
Ja.
Aber ja, und so kann man halt sich dann als Zuschauer dann das Bild machen, okay, was habe ich jetzt gerade gesehen? Und es war ganz gut gelöst, finde ich eigentlich.
Ich finde, hier hast du den Vorteil davon, das zu zeigen, gesehen. Ja. Weil diese ganze Abstufung, wer wirklich hier der Aggressor war und wer nicht, klar kannst du es dir herleiten, weil Giselle die ganze Zeit schon völlig durchgeknallt war. Aber wie konkret dieser Streit auch in der Sekunde dann abgelaufen ist und dieses Handgemenge oder diese Schubserei, das siehst du halt nur, wenn du siehst. Also sonst kriegst du nicht mit, wer hier geschubst hat, wer vielleicht gestolpert oder wer vielleicht so in ihrer Betrunkenheit dann so hingefallen ist. Und ja, ich habe das Gefühl, man kann schon sehr gut verstehen, warum jetzt beide gehen mussten, warum aber auch beide Fälle sich schon ein bisschen unterscheiden.
Ja.
Elsa musste rausfliegen. Es gibt keine Wahl eigentlich so richtig. Du kannst nicht diejenige, die den Schubser gegeben hat, warum eine Person auf dem Boden landet, dann drin lassen.
Ja.
Das geht nicht. Also das würde keinen Sinn ergeben. Es wurde gut gehandelt. Ich finde es krass, wie schnell die da waren.
Ja.
Es wäre natürlich noch besser, wenn man, ja, wenn es gar nicht einfach zu solchen Situationen kommen kann. Aber das ist natürlich jetzt einfach gesagt, weil am Ende liegt es halt an einer Giselle. Und wir sind ja selber super überrascht, wie die da dieses Format gegangen ist. Also
ja,
wie hätte das dann die Redaktion sehen können? Also, weiß ich nicht, wenn die wüssten, die wird dauerbesoffen da rumpöbeln, weiß ich nicht, ob das Fernsehpreis nominierte Format die besetzt hätte. Weiß ich nicht.
Kann ich mir nicht vorstellen, dass sie das so gemacht haben. Aber je nachdem, ich weiß ja nicht, wie sie dann war in den Vorgesprächen und sowas, warum man sie dann nochmal gewählt hat. Ja, also ich glaube, das war schon, also ich frage mich auch so die ganze Zeit so, wird sie nochmal irgendwie nach diesem Auftritt noch irgendein Format nochmal sein? Also ich kann es mir halt gar nicht vorstellen, dass sie dann nochmal irgendwie gebucht wird. Weil, was bringt
Promi-Büßen.
Sie dann? Also,
ich glaube, das ist noch, noch drin.
Ja, das kann sie machen. Das ist easy, das kann man machen, ja, stimmt.
Aber jetzt mal zu den anderen, weil in dieser ganzen Geschichte sich ja schon so ein paar Leute auch von der guten Seite gezeigt haben.
Ja, also erstmal Cecilia auf jeden Fall, weil ich fand, Cecilia war gerade auch in diesem Bett, in einem Schlafzimmerstreit da, wo Giselle Colleen so runtergemacht hat, fand ich Cecilia sehr stark, weil sie ja einmal auch so gesagt hat, dass es nicht lustig ist, die Situation, weil ja auch Elsa da auch gelacht hat. Ich fand es richtig gut, dass sie dann nochmal zu Colleen gegangen ist, aber jetzt auch nicht so sie bedrängt hat, sondern ihr auch schon so den Space gelassen hat, aber das auch sofort verstanden hat und sie auch die ganze Zeit verteidigt hat. Und mir hat auch Boris sehr gut gefallen in diesem Streit, was ich auch nicht gedacht hätte, aber ich fand Boris auch sehr, sehr gut, weil er auch gesagt hat, dass es halt so gar nicht geht und ja auch dann ja Giselle auch so ein bisschen versucht hat, die Stirn zu bieten. Also die beiden sind mir extrem positiv aufgefallen. Alex auch, weil er halt schnell dann auch reingegangen ist in den Streit, was auch so, also wir haben ja gerade nicht drüber gesprochen, dass Alex ja diesen Pferdekopf hatte die ganze Zeit aus seinem Gesicht und deswegen war diese ganze Situation mit dem Streit auch so verrückt, weil die sich so gestritten haben und ich hatte so Angst, weil ich dachte, okay, jetzt passiert was gleich und was weiß ich was. Aber dann sitzt dann Alex da mit seinem Pferdekopf und dann muss ich die ganze Zeit auch mal lachen und dann geht dieser Pferdekopf auch noch dazwischen in die, also wenn die sich da so streiten und das ist einfach ganz irritierend für mich gewesen. Aber an sich war Alex auch sehr gut in der Folge.
Ja, also muss man kurz erklären, Alex hatte eine Strafe, so ähnlich wie Julia Siegel mit der Stimme, das hat quasi jetzt, oder wir hatten es ja auch schon mal, dass jemand den Kopf von Kathi Hummels quasi aufgesetzt bekommen hat und so
Luna
digital
wurde geblurrt,
ne, danach.
Auch.
Luna wurde geblurrt, genau, und so eine Strafe hat jetzt Alex bekommen, der hat so ein Pferde-Avatar über seinen Kopf bekommen, der sich dann quasi auch so mitbewegt hat mit seinen Bewegungen, sah cool aus und das war halt in dieser Szene auch so, also dass er da eben gemeinsam mit Maurice, Cecilia, Kevin dann dazwischen gegangen ist und er halt mit diesem blöden Pferdekopf. Also ich muss auch nochmal sagen, also ich finde, Maurice hat in dieser Folge zum ersten Mal dieses ganze Löwengelaber und Mann und Ehre und so weiter, dem auch so richtig, jetzt ist endlich mal was dahinter, weil er sich wirklich dann ja gegen Giselle gestellt hat, wo er ja eigentlich sich so ein bisschen, also taktisch, ne, er ist ja schon jetzt auch jemand, der immer ein bisschen Gefahr schwebt, rauszufliegen, wo er das vor sich eher zu ihr hin orientiert hat, was vielleicht aus taktischer Sicht schlauer gewesen wäre, sie als Option, um mit ihr zusammen abzustimmen und so weiter, offen zu halten, sich dagegen gestellt, ganz klar. Und hat halt Colleen verteidigt und das auch ja sehr deutlich gemacht, finde ich. Und deswegen, das cool, Cecilia, von ihr habe ich es ein bisschen auch erwartet, deswegen war ich jetzt nicht überrascht, aber auf jeden Fall auch schön zu sehen, wenn wir uns nochmal erinnern, was ja angekündigt ist, dass das Finale in diesem Jahr ganz anders sein soll. und es eventuell irgendeine Live-Show oder ne, zumindest mal ein Live-Voting oder sowas geben könnte als Finale. Ich glaube, Cecilia ist gerade so die Frontrunnerin. Ja, wenn sie jetzt nicht nochmal rausfliegt bis zum Finale, dann glaube ich, könnte es gut sein, dass sie das Ding gewinnt, wenn es irgendwie ein Popular Vote geben würde.
Ja,
also Maurice, Alex, Cecilia hatten alle gute Folgen. Überhaupt jetzt mal, wir sind ja auch bei über der Hälfte jetzt, so ein bisschen Zwischenfazit kann man jetzt schon ziehen, finde ich. Und ich muss sagen, mir gefällt diese Staffel echt sehr, sehr gut, nachdem die letzte Staffel so ein bisschen, jetzt nicht unbedingt schlecht war, aber zumindest so ein bisschen bergab ging. Jetzt geht's hier wieder, finde ich, steil bergauf, weil ich finde halt diese Streits und mich unterhält auch Alex versus Maurice, weil die beiden irgendwie so eine geile, so eine geile Attitude dabei haben, dass sie es halt nicht so ganz ernst meinen und dann auch wieder mal miteinander lachen. Ich finde, das ist genau das, was alle Formate suchen. Es ist genau diese positive Unterhaltung mit Konflikten. So, das ist genau das eigentlich. So, man hat ständig Streits, es wird taktisch dann irgendwie entschieden und es gibt Allianzen und so weiter, aber irgendwie positiv und man lacht mehr, als dass man irgendwie geschockt ist. So.
Ja, ich mag auch die Beziehung zwischen Maurice und Cecilia sehr gerne, weil die auch wieder dieses so, ja, eigentlich mögen wir uns nicht, aber eigentlich finden wir uns doch ganz lustig. Und einfach auch dieses ständige Piesacke von ihm, von ihr gegenüber ihm, ist halt auch so witzig. Also das war auch bei diesem einen Spiel, wo Maurice da buddeln musste und Cecilia laufen. Und dann war die so, ja, hier Maurice, ich sehe dich ja gar nicht hier buddeln, du stehst ja nur rum und so. Das finde ich einfach so witzig und sympathisch und sie nimmt es halt auch nicht so ernst. Also gerade dieses Dreieck um die drei finde ich sehr lustig. Also sie funktionieren alle sehr gut zusammen.
Ja, also ich würde im Anbetracht der Zeit sagen, wir haben es geschafft. Die Stunde der Wahrheit war dann irgendwie klar. Ich meine, Colleen war, ich mag die eigentlich ganz gerne, war ja auch bei The Mole dabei und so.
Ja.
Und ich kenne sie jetzt schon sehr lange und deswegen freue ich mich manchmal dann doch, wenn ich sie sehe. Und ja, sie ist halt hier rausgeflogen, weil sie einfach zu spät kam und da jetzt nicht so wirklich den Anschluss finden konnte, alleine schon. Wir haben jetzt noch gar nicht über die Zwillingsnummer geredet, aber ich will auch gar nicht so viel drüber reden, weil es eigentlich auch nicht so gut aufgegangen ist, ehrlich gesagt. Heidi und Heike, die Superzwillinge, sind reingekommen und haben gemeinsam mit Chris auf der Promi Big Brother, ich hoffe, wir sehen auch ein bisschen mehr noch von ihm, der war jetzt auch in der Folge sehr unsichtbar, die haben sich dann entschieden, Easy rauszuschmeißen, was ich eine gute Wahl finde, weil es war nett, aber ist jetzt auch vorbei.
Aber ich muss zu Chris sagen, dass es einen sehr lustigen Moment gab mit Lilo, weil die beiden ja zusammen bei Promi Big Brother waren und ich fand, er kam da so an und hat sich so, oh mein Gott, das ist ja Lilo, hat sich so gefreut und dann kam er so zu ihr so, Lilo, was geht? Freu mich, dich zu sehen und sie hat ihn einfach nicht erkannt. Das fand ich so geil, das fand ich richtig witzig und sie dann erst gecheckt hat, nachdem sie sich so umarmt haben, so ein bisschen länger, ah ja, stimmt, Chris, ah ja, der ist mal ein super Typ, aber das fand ich schon mal, hat er einen ganz guten Moment gehabt schon am Anfang.
Ja, also ich hoffe, man sieht ihn noch ein bisschen mehr, weil eigentlich bei Promi Big Brother war er schon sehr präsent und ich erinnere mich noch, dass ich einer der wenigen war, die ihn eigentlich auch ganz cool fanden. Also was heißt cool, aber zumindest ich habe ihn manchmal so ein bisschen nachvollziehen können und ich mochte eigentlich den Streit zwischen ihm und Eva eigentlich ganz gerne damals.
Ja, er war so ein bisschen grummelig und genervt von allen. So, das hatte ich den noch.
Ja, ja, aber das war ich auch.
Ja.
Zumindest Promi-Big Brother gefühlt.
Ja, true. Aber stimmt, er hatte auch eine eigene, so eine eigene Duschbox bekommen, damit er halt dann, das war seine Sonderregelung, damit er halt dann nicht irgendwie sich entblößen muss. Aber verstanden habe ich es jetzt auch nicht. Also, dusch dich einfach da mit deinen Badesachen. Ist ja jetzt nicht so schlimm.
Ja, also ich glaube, sie machen oder sie erlauben solche Sachen auch gerne mal mit Absicht, einfach weil sie wissen, das wird im Haus für Diskussionen sorgen und wir haben dann irgendwie ein kurioses Bild, wie der Typ dann da. Deswegen lässt man die Sachen wahrscheinlich über sich ergehen und sagt, ja, dann mach halt, ey, dann lassen wir ihm das blöde Ding da in Vertrag reinschreiben. Ja. Scheißegal. Ist doch gut, wenn es unfair ist. Also so sehe ich es ja auch meistens. Unfairness ist immer geil eigentlich.
Aber das ist jetzt nicht so wie das Klo von Kader, wo man schon ein bisschen eifersüchtig sein könnte. Aber ob der jetzt da das Ding da vorne stehen hat oder nicht, ist ehrlich scheißegal.
Das zum Kampf der Reality Stars. Drei Sätze zu Make Love, Fake Love. Jule, ich habe es nicht gesehen. Ich habe ein paar Sachen mitbekommen. Es war Finale und Wiedersehen jetzt zuletzt. Und es ging relativ ab. Kannst du es kurz zusammenfassen, was da passiert ist?
Okay, also erstmal zu dem Finale. Also da waren, glaube ich, so 5, 6 Leute im Finale. Und dann hat sie die ersten schon mal rausgekickt. Und da waren halt 2 Vergebene dabei. Und die beiden, also es war ein Mann und eine Frau. Und die haben ihr explizit gesagt,
also Antonia Hemmer, ne? Es geht um
genau, Antonia. Ne? Antonia Hemmer. Ja. Triff eine weise Entscheidung. Pass auf, was du machst. So. Und dann sie so, oh Gott, was denn? Ist hier noch ein Vergebener dabei? Und dann hatte sie halt noch 3 Stück. Und sie wusste, einer davon ist vergeben. Und bei dem einen Typen, Xander heißt der, mit dem war sie eigentlich so mit am closesten während der ganzen Staffel. Also sie hat sich am meisten von ihm hingezogen gefühlt, aber hat schon immer so gemerkt, da ist irgendwas off. Irgendwie ist es komisch. Und dann war halt dieses Finale.
Also in dem Cast sind ja vergebene Männer auch. Ja, so, muss genau. Man, ja. Also sie muss rausfinden, wer ist vergeben und genau. Wer nicht. Aber sie muss sich am Ende für einen entscheiden. So.
Genau, ja. Und dann haben sie dann miteinander geredet. Und dann hat Xander ihr gesagt, dass er eine Freundin hat. Aber dass alles, was er über die Staffel gesagt hat über sie, dass es alles stimmt und dass er jetzt Gefühle für Antonia entwickelt hat und nicht mehr mit seiner Freundin zusammen sein will. Und das hat dann natürlich dazu geführt, dass Antonia extrem verwirrt war und geheult hat und ja, komplett verwirrt mit ihren Gefühlen war. Und am nächsten Tag gab es dann auch Dates, hat sie mit allen Top 3 Männern auch gehabt und da haben die dann auch wieder miteinander geredet, aber es war die ganze Zeit richtig komisch. Und dann am Ende steht dann das Finale und sie entscheidet sich für Xander, also für den Mann, der eine Freundin hat und von dem sie eigentlich auch weiß, normalerweise ist es auch so, wenn sie den vergebenen Mann wählt, dann kriegt er und seine Freundin kriegen 50.000 Euro und sie kriegt gar nichts. Ich glaube, so war die Regelung. Und sie hat sich dann für den entschieden und es war einfach eine ganz komische Stimmung, also irgendwie auch, das wurde so inszeniert, als wäre das so ein Krimi-Thriller, also es war ganz, ganz komisch, wie sie dann gewählt hat und dann auch noch zusammengebrochen ist, weil sie dann irgendwie doch irgendwie, es ihr nicht so gut ging und dann kam halt seine Freundin raus und die war natürlich super sauer, aber ist dann auch abgedampft und dann hat er sich dann als letztes Mal nochmal so entschieden für Antonia und meinte so, ja, ich will den Weg mit dir gehen und Janine daneben so, du bist so eine starke Frau, Antonia, das hast du so toll gemacht.
Moderatorin.
Und ich dachte mir so, ja, ganz komisch und dann war das Ende. Und dann kam die Woche dann halt das Wiedersehen und Spoiler, also Xander und Antonia sind nicht mehr zusammen, also sie haben es danach ein bisschen probiert, aber ich glaube, dann war auch das Ding, dass er, ich weiß gar nicht, sie wohnt ja in Hannover und er in München und dann waren die zu weit weg und dann hat es einfach alles nicht gepasst.
Dann wollten sie sich, das fand ich aber auch schön, für die Mitte entscheiden, Köln, ja, was ich dann auch, ja, genau. Ja, also zufälligerweise Köln, wo alle TV-Shows produziert werden, ja. Ja, mach mal halt Köln, ne?
Ja. Genau, ja, das lag dann so im Raum und dann haben sie aber dann halt den Kontakt dann abgebrochen, also das wird hier nichts mehr und dann hat er dann nochmal das Gespräch mit seiner Ex-Freundin Lisa gesucht und dann haben die sich beide nochmal getroffen, miteinander geredet und dann haben sie es dann nochmal probiert, aber das wurde dann auch nichts, genau. Und das ist jetzt so der Stand. Und man weiß auf jeden Fall, dass Antonia Lisa auf jeden Fall ein bisschen Geld überwiesen hat. Ich weiß nicht, wie viel, aber sie hat auf jeden Fall noch ein bisschen Geld bekommen. Aber es war auf jeden Fall ganz komisch. Also
ich weiß irgendwie auch nicht, ob das Format irgendwie kaputt macht. Es ist natürlich solche Genre-Breaking Moments, wo dann irgendwie das Format an sich irgendwie an seine Grenzen kommt, weil das ist ja wie Temptation Island quasi mit Alex und Christina, wo man so merkt, der will in diesem Format gar nicht seine Treue testen, sondern der will eine neue Frau kennenlernen.
Ja, ja.
Das ist ja eigentlich dann, das ist ja so ein ähnlicher Moment, weil man dann merkt, der denkt hier, und auch Antonia, die will dieses Spiel mit dem Geld, das ist ja völlig scheißegal.
Ja, genau.
Sie macht es jetzt absichtlich kaputt und deswegen ist es eigentlich umso krasser wahrscheinlich. Aber trotzdem denke ich mir so, was soll jetzt noch in zukünftigen Staffeln kommen? Ja. Also Ich bin jetzt so, ich habe das nicht gesehen, ne? Mir war das alles zu langweilig schon früher. Und ich bin jetzt auch gar nicht so, schade, dass ich das nicht gesehen habe. Weil am Ende, klar, der Moment an sich, aber wie es dahin kam und Antonia, ich bin immer noch froh, dass ich es nicht gemacht habe, dass ich nicht bis zum Ende dran geblieben bin, sondern dass ich das jetzt so alles gesehen habe, die Snippets, okay. Es war cool inszeniert und so. Und wenn man da drin ist, dann ist es bestimmt auch irgendwie emotional auch ein bisschen krass gewesen. Aber
voll,
ich bin jetzt nicht traurig, wenn Nathalie dann das in unseren TV-Momenten des Jahres kommt und nicht ich.
Ja, nee, verstehe ich schon. Also ich glaube, wenn man da so gar nichts dazu hatte, war das auf jeden Fall nicht so ein Schocker, aber es war halt so schlimm, Xander über diese ganze Staffel zu verfolgen, weil er einfach wirklich eine laufende Red Flag ist und so richtig unangenehme Kommentare auch gebracht hat. Also da war zum Beispiel hier Temptation Island, Lorraine, ne? Und die man auch von Beauty and the Nerd kennt, die ist ja die beste Freundin von Antonia und die ist dann auch reingekommen und dann hat Xander dann im Schlafzimmer bei den Jungs sowas gesagt, so, ja, ja, ich würde jetzt auch hier die Freundin ficken, so. Also so richtig unangenehm einfach und Antonia wusste das ja auch alles, also die Mann hat ihr das dann gesteckt, dass halt Xander das gesagt hat, hat das auch zugegeben und so und trotzdem entscheidet sich's für ihn, also es hätte auch sein können, es wäre der tollste Mann der Welt gewesen, so sympathisch, weiß ich was, aber Xander war einfach nur eklig.
Und ja, und das ist halt das Problem, was ich habe. Das Problem ist für mich Antonia. Das willst du haben, glaube ich, als Produzent. Du willst jemand, der quasi schon relatable ist, aber relatable heißt halt auch, dass Frauen und auch Männer, aber jetzt in dem Fall Frauen, einfach irrationale Entscheidungen treffen. Also nicht nachvollziehbar handeln und man sich deswegen so aufregt über diese Person, dass man aber trotzdem immer weiterschauen will, weil man denkt, wie kannst du so blöd sein, Girl?
Ja.
Und da ist halt Antonia perfekt, weil sie einfach dieses laufende Klischee ist von, ich will jetzt eigentlich mal endlich einen seriösen Mann. Komischerweise stehe ich halt die ganze Zeit nur auf Bad Boys, so, um jetzt dieses Klischee voll zu reiten. So, aber es ist ja so. Ich werde es ja nie vergessen, in der ersten Folge, wie sie gesagt hat, ich hatte jetzt diese Erfahrung mit Patrick, jetzt weiß ich, was ich will, jetzt weiß ich, jetzt bin ich viel gefestigter, ein Scheiß ist sie. Sie ist noch viel verwirrter und noch viel unentschlossener und naiver als davor, so.
Ja, ich glaube, der Grund, warum ich auch so lange dran geblieben bin, weil ich mich auch die ganze Zeit gefragt habe, wie diese Staffel ausgeht. Also ich habe mich ganz gefragt, so, okay, wird sie jetzt Xander nehmen? Wird sie, also wird er was vorher sagen? Also ich habe mich das die ganze Zeit gefragt und ich habe dann auch die ganze Zeit gehofft, dass sie da halt draus lernt. Also ich hatte so gehofft, dass sie diese Wende nimmt und merkt so, okay, nee, das ist jetzt die falsche Entscheidung, weil bei Jelis war es letztes Jahr auch so, dass sie halt Max viel hotter fand und so, aber sich trotzdem halt dafür entschied hat, nicht diesen Red Flag-Typen zu nehmen, sondern halt die sichere Wahl. Yannick, gut, Yannick ist auch jetzt nicht. Aber wenn man jetzt im Vergleich mit Max und Yannick, ist Yannick schon der Vernünftige, würde ich sagen. Und ich hatte halt immer auf diese Wende gehofft und sie kam einfach nicht, sie kam einfach nicht. Und ja, und dann am Ende wirklich war ich nur noch geschockt und ich dachte auch, es sei ein Prank. Also ich dachte, sie macht das jetzt so, dass Lisa dann irgendwie das Geld bekommt und Lisa sich das teilen, aber sie hat wirklich seinen Namen ausgesprochen. Also ich, keine Ahnung, vor allem sie hat dann auch so erzählt, dass sie ja dann auch, also der Vater von ihr war ja auch in der Sendung und fand Xander auch total toll, direkt von Anfang an. Da dachte ich mir auch schon, was in der also ich will jetzt nicht sagen von der Familie, aber schwierig. Und dann hat auf jeden Fall sie auch erzählt im Wiedersehen, dass sie dann auch, nachdem Xander und sie haben ja auch dann gedatet und dann ist der Vater dann auch wiedergekommen und dann wurde sie gefragt, ja, Janine hat gefragt, ja, wie fand denn dein Vater? So, ja, also er fand es ein bisschen komisch, aber dann war das auch alles eigentlich ganz gut. So, die haben sich ganz gut wieder verstanden. Und ich dachte mir so, welcher Vater, also sorry. Nee.
Ja, ey, also es ist schwierig nachvollziehbar, aber ich glaube, das hat ein bisschen auch den Hype ums Finale ausgemacht, dass man sich gedacht hat, what the fuck, was soll das? Also von beiden Seiten, was ist?
Ja.
Also selbst die Freundin kommt da ja nicht gut raus, weil am Ende ist die Freundin, die eigentlich einen geilen Auftritt hatte im Finale, ne, wo sie so, also ich wollte dir jetzt das und das sagen und wollte dich jetzt irgendwie beleidigen, aber ich kann dir einfach nur sagen, du bist das allerletzte so und dann einfach weggegangen ist. So, das war echt ganz ein geiler Abgang. Und dann sitzt sie halt eine Woche später im großen Wiedersehen und sagt, ja, wir haben uns dann irgendwie gesprochen und dann war es doch wieder ganz nett und jetzt ist es eigentlich wieder wie vorher. Und die ist doch jetzt auch die größte. Also,
ja, voll.
So, die kommt auch so dumm raus aus dieser ganzen Nummer. Ja. Es gibt nur Verlierer. Es gibt nur Verlierer. Also jetzt mal so emotional gesehen. Wahrscheinlich profitieren natürlich alle grandios im Sinne der Followerzahlen und so weiter. Naja, die Sendung profitiert auch, denn es geht weiter mit Staffel 3, wurde ja direkt angekündigt. Ja,
das habe ich auch gelesen, man kann sich schon bewerben.
Ja. Ja, ich habe noch eine News und zwar, und die einzige, ich muss sie glaube ich noch bringen, weil das für mich so ein bisschen wie ein legitimer Big Brother Nachfolger klingt, jetzt zumindest mal, weil es dauert ja nicht mal allzu lang bis zum Finale, noch 3-4 Wochen oder so, dann ist Big Brother vorbei. Und bei RTL Plus gibt es jetzt das oder es heißt anders, es heißt La Familia, House of Reality. wo es so sein wird, dass jeden Tag 30 Minuten gezeigt werden, wie deutsche Reality-Stars und InfluencerInnen in einem Haus zusammenleben. Täglich um 19 Uhr bei RTL Plus gibt es die neuen Folgen. Und diese, also ich weiß nicht, ich glaube, es ist jetzt ein Haus in irgendwie hier in der Nähe, in Großhadern München, oder so. Ja, in München irgendwo. Wohnen ja. Yassin, Melina, also Yassin, ne, Mohammed, ja. Melina Hoch von Love Island und prominent getrennt. Und die anderen kenne ich ehrlich gesagt alle nicht, glaube ich. Selina Weißner, Fabia Banks und Sarah Arslan leben ja. jetzt in diesem Haus. Und werden da gefilmt und die Zusammenfassung kommen dann täglich bei RTL Plus.
Also ich habe da reingeguckt, weil es kam ja vorhin.
Du hast reingeguckt?
So. Ja, aber ich habe wirklich nur so 5 Minuten gesehen, also jetzt nicht so viel. Weil, also das ist ja so, dass die sich ja gegenseitig filmen. Also es gibt ja kein so wie ich das verstanden habe, kein richtiges Kamerateam, sondern eher so, dass sie sich so vlogmäßig ist.
Oh nee.
Ja. Oh
nee.
Sorry.
Das klingt ja ultra nervig.
Und ich verfolge eine, also Selina, das ist halt so eine Influencerin und ich kenne die schon so ein bisschen länger, habe ich die mal so ab und zu mal verfolgt, weil die auch so YouTube gemacht hat, früher relativ viel. Und da, die ist jetzt auch gerade im Urlaub auf Kreta und nicht in München. Also, ich glaube, die wohnen da und filmen sich gegenseitig, aber ich glaube, die sind da nicht gezwungen, dass die dort in dem Haus leben, sondern ich glaube, die können dann immer noch machen, was sie wollen. So ich das jetzt verstanden habe, ich weiß es nicht, aber ich finde das
ach
halt
so,
irgendwie...
okay.
Ich würde jetzt nicht irgendwie deine Vorfreude auf das Format
nee, ich
trüben,
hab,
aber...
damit
ja.
kann ich leben.
Ja, genau. Und genau, und dann habe ich halt die ersten 5 Minuten geguckt, da ist halt nicht viel passiert, die haben sich halt so vorgestellt, so in diesem, im Rockstyle-mäßig, die sind da alle angekommen mit ihren Autos und haben so eine Roomtour gegeben von diesem Haus. Ja, keine Ahnung, müssen wir mal gucken, aber ich setze da jetzt nicht so viel drauf, bin ich ehrlich, ich finde auch den Namen so sperrig irgendwie und ich finde auch diese Wahl von den Leuten auch so random, aber
ja.
Ich glaube, wenn die sich gegenseitig filmen müssen, dann können die ja nicht, also die werden ja nicht, wenn die sich streiten, werden die ja nicht die Kamera draufhalten.
Ja.
Und deswegen, und wenn dann das Yassin dann mit einer was hat, ja und, ist mir auch egal.
Ja. No shit, dass es passieren wird. Ja. Also okay, ja. Ne, da hast du ein bisschen die Erwartungen gedämpft, aber gut, ja. dass du es gemacht hast, weil ich wäre jetzt okay. so mit völlig falschen Erwartungen oh irgendwie Gott. Rangegangen.
Ja.
Es wird ja auch schon geteased mit der Einweihungsfeier im Mai und der Bierpong-WM im Juni und der monatliche Challenger, ein weiterer Pflichttermin, bei dem sich die Bewohner beweisen müssen. Wer hier nicht besteht, muss aus der WG ausziehen.
Oh.
Also, es gibt auch so eine leichte ernst? Competition, aber ja. Naja, mal schauen. Ich werde mal reinschauen, aber denke nicht, dass das Riesending sein wird. Ja, und wir haben schon anfangs gehabt, Astro TV ist ab 31. Dezember 2024 Geschichte. Dann ist vorbei. Mhm. Ja.
Okay.
Müssen wir als TV-Podcast kurz sagen. Astro TV schon ewig auf Sendung. Absoluter Klassiker. Wir erinnern uns an Daniel Kreibig bei Promi Big Brother für 2 Tage.
Stimmt.
Also viele Kranten hervorgebracht und ja, Astro TV, goodbye. Goodbye, sagen wir jetzt auch und davor sage ich noch, dass man dir folgen kann, natürlich bei X, bei Instagram, schaut einfach in den Shownotes vorbei, auch meine Links sind da drauf. 5 Sterne kann man uns geben bei Apple Podcasts und bei Spotify. Jetzt sage ich nur noch, danke fürs Dabeisein an dich, Jule.
Gern geschehen.
Nächste Woche dann weiterhin natürlich alles zum Kampf der Reality Stars. Eventuell schaffe ich es auch mal wieder prominent getrennt hier mehr zu thematisieren. Da geht es ja auch ab zwischen Mike und Michelle. Ihr könnt jetzt schon mal abschalten. Wir müssen jetzt erstmal uns für eins der beiden Autos entscheiden. Hoffentlich für das ohne Motorschaden. Bis dann.